nah, ob fern. Es ist soweit. Es läuft wieder die knappe Stunde Gemütlichkeit mit Tino.
Und mit Tim. Hallo, Tim.
Hallo, hallo, Tino. Wie geht's?
Mir geht's gut und wie geht's dir, Tim?
Ja, auch sehr gut, danke.
Ja, endlich mal wieder eine knappe Stunde Gemütlichkeit.
Ja, es wird Zeit. Die Fans, die rasten schon aus. Wir haben auch Leserpost gekriegt schon. Ne?
Erzähl mal davon, bitte.
Naja, bevor wir damit anfangen, wir fangen erstmal an, ne, wo könnt ihr uns hören, ne, Spotify?
Ganz klassisch, ne? Spotify, uns gibt's als RSS-Feed, also in jedem normalen Podcatcher, die meisten hören uns wahrscheinlich über den Apple Podcast, über die Apple Podcast App. Was haben wir noch? Wir haben die Spotify-Playlist gemütlich arrangiert, mit den ganzen Liedern, passend zur knappen Stunde Gemütlichkeit. Uns gibt's auf Instagram, uns gibt's auf Twitter. Und ihr könnt uns E-Mails schreiben unter die knappe Stunde Gemütlichkeit @gmail.com. Gemütlichkeit mit UE. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, Tim, was haben wir denn für Leserpost bekommen?
Ja, wir haben Post bekommen. Ich weiß nicht, ich will den Namen nicht sagen, aber es gab anregende Kritik. Und zwar, ich hab's jetzt nicht mehr so im Kopf, auf jeden Fall, ihr ratet ja, wer Preise gewinnt, ne? Der Leserbrief redet von, wir raten ja, wer kann gewinnt oder die Venedig-Festspiele, ne?
Genau.
Und das findet er halt, scheiße.
Genau, er findet es halt ein bisschen komisch, dass wir die Filme tippen, ohne alle Filme gesehen zu haben.
Genau, genau.
Aber gerade bei Cannes und Venedig ist es halt schon ein bisschen schwierig, die ganzen Filme auch zu sehen, weil man findet ja nicht mal Infos darüber.
Nee, und die werden ja bei Cannes dann erstmal veröffentlicht, ne, zum Beispiel. Genau. Aber wenn es gute Anregungen gibt, vielleicht nochmal an den Hörer, der uns gehört hat, also keine illegalen Tipps, aber vielleicht hat er ja einen guten Tipp, vielleicht kann er uns eine Akkreditierung schicken oder so.
Genau.
Genau.
Also, ja. Wir wollen auch gar nicht so viel Zeit verlieren, weil ich glaube, heute ist unser Programm ganz schön straff. Und dann fangen wir eigentlich gleich mal mit den Filmen an, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Da ist ganz schön was zusammengekommen, Tim.
Ja, Moment, du schießt schon über das Ziel hinaus, weil wir haben ja, Tino, wir haben getippt. Unsere nächste Gänseblümchen-Tee-Challenge steht an.
Ich wollte es eigentlich überspringen.
Ja, okay. Meinst du lieber nicht offiziell?
Nee, na doch, natürlich. Ich sag nur, ich glaube, unsere Tipps sind so weit daneben, dass wir es vielleicht einfach rauslassen.
Ja, man muss auch dazu sagen, also Tino, wenn du gewinnst, ne, ich habe dir meine Tipps geschickt und 5 Minuten schickst du mir deine, aber ich fange jetzt mal an, ne?
Aber
Tino, du sagst immer deins danach, Tim, und Tim, die Hörer werden vielleicht schon ein bisschen was merken.
Ja, gut. Tim, bevor du jetzt anfängst mit deinen Verschwörungen, gell? Du musst natürlich auf den Zeitstempel gucken und da war mein Bild wesentlich früher aufgenommen als deins.
Okay, na gut. Also. Goldene Palme, aber man kann ja auch zum Beispiel im Outlook-Kalender kann man auch nachts zum einstellen,
genau.
Dass man nachts,
ne? Genau,
okay,
ja, ja.
Na gut, aber ich habe getippt, die goldene, achso, nee, wir fangen unten an, ne?
Wir fangen unten an. Kurzfilm, oder?
Fibreschi, Preis der Presse, habe ich Bacurau gewählt.
Da habe ich Il Traditore.
In Certain Regard habe ich La Femme de Mon Frère.
Da habe ich Le Hirondelle de Kabul.
Bester Kurzfilm habe ich Parparim.
Ja, Butterflies.
Genau.
Genau, den habe ich auch als Kurzfilm.
Bestes Drehbuch habe ich Jessica Hausner.
Bestes Drehbuch habe ich Ein verborgenes Leben. Ich weiß jetzt nicht, wer das geschrieben hat. Ich habe nur den Film dazu rausgesucht.
Ja. Beste Regie habe ich Bong Joon-ho.
Genau, das habe ich auch.
Beste Darstellerin habe ich Margot Robbie.
Ja.
Bester Darsteller habe ich August Diehl.
Da habe ich Adam Driver.
Preis der Jury habe ich Little Joe.
Preis der Jury habe ich Ein verborgenes Leben.
Großer Preis der Jury habe ich Dolor y Gloria.
Da habe ich Gisa Rengjung bzw. Parasite.
Und Goldene Palme habe ich Parasite.
Okay, Goldene Palme habe ich Once Upon a Time in Hollywood.
Okay, wunderbar. Gut. Da hätten wir schon mal das. Ne?
Man muss ja dazu sagen, wir sind da jetzt nur so schnell durchgegangen oder haben uns das gegenseitig geschickt, weil wir den Podcast jetzt aufnehmen, während das Festival schon läuft, weil wir es einfach vorher nicht geschafft haben. Und damit das aber alles mit rechten Dingen zugeht, haben wir es uns gegenseitig halt vorher einfach zugeschickt.
Genau.
Genau.
So, da kommen wir jetzt schon zu unserer ersten Rubrik, ne?
Was wir gesehen haben.
So, Tino, da fang doch mal an. Du hast bestimmt ganz viel gesehen, hast du schon angedeutet.
Vorhin. Ich habe extrem viel gesehen, laut meiner Letterbox. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich die ganzen einzelnen Folgen von Love, Death and Robots einzeln als Kurzfilme drin habe in der Letterbox. Das fassen wir dann nachher nochmal ganz kurz zusammen.
Ja, genau.
Nach der letzten Folge habe ich angefangen mit The Killing of a Sacred Deer.
Mhm.
Der zweite größere Film von Georgios Lanthimos, bin ich der Meinung, oder? Ja, Lobster war der erste und dann kam The Killing of a Sacred Deer.
Ja.
Zumindest von den Großen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den nicht ganz so stark wie The Lobster. Ich fand das ein bisschen, die Stimmung düsterer und sowas, also ich hatte da nicht so viel Spaß an dem Film.
Ja.
Man muss jetzt nicht sagen, also der Film ist jetzt nicht schlecht, der ist auf jeden Fall sehr gut, der hat eine gewisse Kritik natürlich am Sozialleben, sowas, viele Sachen, die er aufgreift, aber ich fand ihn halt von der Stimmung her so düster, dass er mir eben nicht so gut gefallen hat wie Lobster, der war halt ein bisschen lockerer, eigentlich, der Lobster war ja relativ dystopisch, war aber trotzdem eigentlich relativ positiv und immer mal witzig zwischendurch, das hatte ich halt bei den Killing of a Sacred Deer gar nicht.
Ja, genau. Also der war, The Lobster ist ein bisschen einfallsreicher, ne? Ja. Und die Filme sind ja so ein bisschen klinisch gehalten. Hauptfarbe ist ja weiß meistens bei den Filmen. Ja. Was mir aber bei The Killing of a Sacred Deer gefallen hat, das war der, der Junge, der den gespielt hat.
Ja, furchtbar.
Ne?
Man hat den wirklich den ganzen Film über gehasst. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass er ein guter Schauspieler ist.
Ja, genau so.
Der ist mir so dermaßen auf den Sack gegangen, dass man sagen muss, ja, Chapeau für die Schauspielleistung.
Ja.
Und dazu sagen, ein bisschen später habe ich nämlich dann The Favourite gesehen. Mhm. Den aktuellsten Film von ihm. Der ist, der ist noch verschrobener, aber ich finde ihn so viel stärker, weil er aus einer ziemlich nichtigen Geschichte, aus wirklich einer sehr kleinen Geschichte, extrem viel rausholt.
Mhm.
Also ich fand den sehr stark. Der hat mir echt gut
gefallen. Ja, worum geht es da um diesen Königshof, ne? Das ist so eine Intrige, oder?
Genau, da geht es um die Königin und um Intrigen. Du merkst extrem, dass es halt vom selben Regisseur ist. Also du merkst die Handschrift eindeutig die ganze Zeit. Ist zwischendurch witzig, absurd zu nennen, ist da auf jeden Fall nur das Entenrennen allein schon. Falls du den Film noch nicht gesehen hast, ich möchte dich da jetzt gar nicht so groß spoilern. Aber der hat aus dieser historischen Geschichte eben was richtig Gutes gezaubert. Also wirklich aus sehr wenig sehr viel gemacht.
Ja.
Hat mir echt sehr gut gefallen. Was hast du denn gesehen?
Ja, wunderbar. Ich habe noch nicht gesehen, aber ich will ihn mir auf jeden Fall auch angucken. Was ich gesehen habe, ja. Yeah. Ja, ich habe zum Beispiel gesehen von James Cameron, den alten Klassiker, True Lies.
Okay.
War wieder witzig. Ich finde, ich habe den ja damals noch in jungen Jahren geguckt und fand den witzig. Und da habe ich jetzt gesagt, naja, guck's nochmal an, ne? Wer weiß, wie der wird. Aber der war tatsächlich noch genauso unterhaltsam wie früher. Und da geht's ja um diesen super Geheimagenten, ne? Ist ja so eine Art James Bond. Aber es wird halt so ein bisschen hier verballhornt, ne?
Ja.
Oder?
Weiß ich nicht, Tim, ich höre die dazu, weil ich habe den noch nicht gesehen.
Ach, okay.
Das ist der aus den 90ern oder ist der aus den 80ern?
Der ist von 1994, okay. Halt James Cameron, ne, hat Regie geführt, Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle und jetzt komme ich nicht drauf, Mist. Warte mal, ich guck mal schnell. Das darf natürlich nicht passieren. In der Podcast.
Ah ja, also wirklich, Tim, du solltest schon wissen, wer da mitspielt.
Ja, Jamie Lee Curtis, genau. Ah. Genau. Die spielt da mit und wie gesagt, ne, es geht halt darum, er ist halt so ein Geheimagent, ne, super gefährlich, reist um die ganze Welt.
Ja.
Und ist ganz witzig gemacht, da macht sich halt jemand an seine Frau ran und die wird halt von Jamie Lee Curtis gespielt. Und der tut so, als wäre er halt ein super Geheimagent, ne? Und ist halt immer auf Achse und alles gefährlich. Und das ist halt super witzig gemacht.
Okay.
Und die Action kommt auch nicht zu kurz, ist halt ein Actionfilm, so Actionkomödie.
Ja, ja, sonst, also, hätten, den Film sonst, hätten, kennt, sonst hätten sie den Schwarzenegger, glaube ich, auch nicht genommen.
Ja, genau. Hm. Aus dem Jahr 1994, genau, James Cameron, ne? Super Film, kann man mal angucken.
Was hast du noch gesehen?
How It Ends.
Das sagt mir aber was. Ist das ein Netflix-Film?
Genau, das ist ein Netflix-Film. Und zwar ist der mit dem Oscar-Preisträger Forest Whitaker.
Ja.
Und da geht es halt so um so eine, ja, auch eine Dystopia. Ich weiß gar nicht mehr die Handlung so genau, weil der Film ist eigentlich richtig ziemlich schlecht. Die zwei, also der Hauptdarsteller Theo James und der Forest Whitaker, die fahren halt durchs Land. Ach ja, genau. Ja, genau, das ist es ja, ne? Dass irgendwas passiert.
Die fahren einfach nur durchs Land.
Ja, die fahren halt durchs Land und Theo James, der Charaktere, der sucht halt seine Frau.
Ja.
Und das ist die Tochter von dem Forest Whitaker, ne? Und die fahren durchs Land und es kommt einfach nicht so richtig raus, was da irgendwie los ist, ne? Aber die haben halt Probleme unterwegs. Und der Film, naja, das ist auch irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.
Okay, das geht, so in, das geht so in die Richtung Book of Eli oder I Am Legend oder.
Ja, oder sowas. Aber
ohne, so, ohne Zombies und ohne Spannung.
Ja, ohne Spannung. Das ist eher so wie sowas wie The Road mit Viggo Mortensen, ja, falls ihn jemand kennt.
Hm.
Hm, genau.
Gut, was habe ich denn noch gesehen? Jetzt muss ich gucken, dass ich da nicht ganz so quer hüpfe. Ich habe gesehen 25 km/h. Das ist eine deutsche Komödie mit Piane Mädel, falls ihr dir was sagt, der Ernie von Stromberg.
Ja.
Und der Tatortreiniger, den hat er gespielt. Und mit, ja, wie heißt der andere? Ich glaube, Lars Eidinger heißt der. Da geht es um zwei Brüder, eine ziemlich klassische Geschichte. Der eine ist halt ein bisschen karrieregeil, der hat eine Karriere gemacht. Der andere ist daheim geblieben im Dorf. Der Vater stirbt und der eine kommt wieder zurück. Und die beiden Brüder raufen sich quasi wieder so ein bisschen zusammen und beginnen dann so einen Roadtrip durch Deutschland mit ihren Mofas.
Mhm.
Deutsche Komödie, aber wesentlich besser als die ganzen Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer Filme, die ich ja letztes Mal schon angesprochen hatte.
Ja.
Der ist witzig, der ist ein bisschen einfallsreicher. Und ich mag einfach Piane Mädel und Lars Eidinger wesentlich mehr. Also da kommt, die sind wesentlich charismatischer als Schweiger und Schweighöfer und sind nicht so glattgeleckt, sag ich mal.
Ja, genau.
Das auf
spricht
jeden Fall
halt nicht so dass, das große Publikum an, genau, sondern eher ist wahrscheinlich so ein Nischenfilm vielleicht. Genau.
Aber trotzdem auf jeden Fall empfehlenswert. Also ich sag mal, die breite Masse kann den Film sehen, aber der ist halt nie der breiten Masse so vorgestellt worden, wie die anderen Filme.
Ja.
Kann man sich auf jeden Fall angucken. Also ist eine klare Sehempfehlung, wenn man mal was anderes aus Deutschland sehen will.
Hm.
Was hast du noch gesehen?
Ja, da, ich habe noch, Entschuldigung, warte mal. Entschuldigung, ich habe noch geguckt, Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ja.
Der hat gut. mir richtig gut gefallen. Also der war ja klasse.
Ja.
Ja?
Fand ich auch stark.
Und ich war dann auch überrascht, oder ich habe mich eben doch gefreut, weil es eben so passt, ne? Hier Phil Lord und Christopher Miller, die beim Lego-Movie Regie geführt haben, die haben den Film produziert. Und das merkt man halt auch sofort, ne? Also der Film, der hat so viel Herz.
Ja.
Und das macht einfach nur Spaß, den zu gucken. Das ist super.
Genau.
Ja.
Und
ist vielleicht jetzt nicht so tiefsinnig
nicht so
oder kritisch wie Lego-Movie. Yeah. Ne? Also Lego-Movie, würde ich sagen, ist Matrix für Kinder, so ungefähr. Aber ist trotzdem super. Den kann man nur empfehlen anzugucken. Der macht echt Spaß. Und da ist man auch nicht dümmer, wenn man da rauskommt. Also spitze. Ja.
Und vor allen Dingen ist er mal was anderes. Also es ist ganz
kein
klassischer Zeichentrick- oder Animationsfilm.
Ja,
sondern hat mal andere Stile mit drin, sagt man so.
Genau.
Was habe ich noch gesehen? X-Men habe ich gesehen, den ersten.
Mhm.
Von 2000. Und ich muss sagen,
hast du den noch nicht vorher gesehen?
Doch, doch, ich hatte den schon mal gesehen. Ich hatte nur zugeschlagen auf der iTunes-Box. Gab es Teil 1 bis 6 in 4K remastered. Nochmal, und dann habe ich zugeschlagen, habe gedacht, naja, ich habe die X-Men-Filme noch nicht daheim gehabt, kaufe ich sie mal. Und habe ich mir im ersten angefangen, habe mal angeguckt. Und ich muss sagen, ist ganz furchtbar gealtert. Ich bin noch nie der größte X-Men-Film-Fan gewesen, aber der war wirklich nicht so geil.
Ja.
Muss ich sagen. Das Beste daran war, dass der nicht so, ja, das Beste war, dass der nicht so lang ging. Der ist nicht so lang gezogen wie die ganzen anderen Marvel-Filme. Aber ja. Also ich muss mich dann an den zweiten auch erstmal wieder rantrauen. Das hat mir jetzt erstmal gereicht. Genau,
aber das ist ja auch, glaube ich, eher sowieso einer der ersten Superheldenfilme, ne?
Ja, der war aber sowieso von Sony, der hat nichts mit den anderen zu tun. Also.
Genau, genau. Aber davor gab es ja noch nicht so viele Superheldenfilme und ich denke, da hat man sich auch so ein bisschen zurückgehalten mit dem Spektakel.
Das stimmt. Aber ich glaube, man hatte auch einfach nicht so die Möglichkeiten dazu. Würde ich mal.
Ja, genau. Spider-Man, der erste Spider-Man-Teil, der war ja auch eher ein bisschen ruhiger, aber trotzdem gut.
Ja. Aber das müsste so ähnliches, die ähnliche Zeit gewesen sein, oder? Dann kam der erste Spider-Man raus.
Ja. Weiß ja gut, heute nicht mehr vergleichbar, ne? Mit Endgame oder sowas.
Um Gottes Willen, nein, das sind 20 Jahre dazwischen, das kannst du nicht vergleichen. Ja. Aber auch so, also das sieht halt meistens sehr billig aus, was da passiert ist.
Ja, genau. Aber die Story gefällt mir ganz gut mit Magneto und so. Das war gar nicht so schlecht. No.
Was hast du noch gesehen?
Ja, was habe ich noch geguckt? Ich habe L geguckt. Das ist ein Erotik-Thriller von Paul Verhoeven. Mm. Paul Verhoeven kennt man ja, ne?
Oder? Nein, sagt mir jetzt nichts.
Also zum Beispiel Starship Troopers, kennst du den Film?
Ja, Starship Troopers kenne ich.
Genau, Robocop hat er gemacht, Hollow Man.
Ach so, okay. Hm.
Und dann, nur gut, jetzt eben L. Das ist, also mein Ding ist es nicht, obwohl der Film technisch nicht so viel falsch macht. Und die Isabella Huppert, die hat dafür auch die Goldene Palme gewonnen in Cannes für ihre Darstellung. Aber, ja.
Von wann ist denn der Film?
Auf Letterboxd habe ich geschrieben, was habe ich da geschrieben? This film is about a bunch of idiots who behave like they are insane too. Also, das ist schon ein bisschen seltsam. Ich meine, man kann sich das angucken, aber die verhalten sich halt alle in Situationen so, wie man das irgendwie nicht kennen würde. Also, ich will jetzt nicht zu viel verraten und es ist auch irgendwie so ein bisschen, naja, der Film ist auch nicht ganz jugendfrei, obwohl er ab 16 ist.
Okay.
Genau. Ja.
Aber von wann ist der?
Naja. Der ist von 2016.
Ah, okay, doch relativ frisch.
Genau, genau.
Weil die anderen Filme waren ja eher so 90er, oder?
Ja, 90er, 80er.
Okay.
Na gut, wenn man zum Beispiel Starship Troopers, also ich meine jetzt nicht die RTL 2-Version, ne, wenn man die kennt, die war ja auch, glaube ich, ein paar Jahre indiziert. Also da geht's schon zur Sache, ne?
Ja, aber der war auch ziemlich cool, also.
Ja, und die Effekte auch, ne? Ja, also ich glaube,
auf jeden Fall.
Also, die können heute noch mithalten. Ja.
Ja. Wobei man den heute wahrscheinlich eher als Kultfilm oder so guckt, als dass es ein wirklicher Science-Fiction-Film ist.
Ja, genau, genau.
Was habe ich noch gesehen? Ich habe Ralf Reichts gesehen. Eins, nochmal. Den kennst du ja wahrscheinlich auch schon.
Na klar.
Den habe ich einfach nochmal vorher geguckt, weil ich den zweiten Teil jetzt anschauen wollte. Der kam jetzt letztens raus. Muss ich aber sagen, also der war jetzt nicht so dolle, war ganz gut, grundsolide. Der zweite macht nicht viel falsch.
Also für die, die es nicht kennen, das ist halt so eine Arcade-Spielfigur.
Genau.
Und die muss halt immer, das ist die böse Figur, die wird halt immer jeden Tag besiegt, ne, von den Kindern, die da spielen. Und der reicht es dann sozusagen, die will dann halt was anderes machen.
Genau. Er möchte halt nicht immer der Bösewicht sein, er möchte auch immer der Held sein. Und deswegen bricht er eben aus seinem Videospiel aus und kommt dann eben in so ein anderes Videospiel rein und freundet sich damit so einer anderen Figur an. Das ist eigentlich so der erste Teil. Und im zweiten Teil geht es dann eben darum, dass es dann darum geht, dass diese Arcade-Halle eben abgeschaltet werden soll, beziehungsweise dass eine Spieler abgeschaltet werden. Und er kommt dann ins Internet und die visualisieren das Internet eben als so als große Welt, als großes als große Welt und der versucht sich da halt zurechtzufinden und versucht da Geld zu machen mit YouTube, was sie eben zeigen und möchte dann auf eBay Ersatzteile kaufen für diese Arcade und so. Ja, ist ganz nett, ist ganz witzig, hat viele so kleinere Anspielungen mit drin, extrem viele Produktplatzierungen, wo die schön Geld gemacht haben, könnte man behaupten. Und extrem viele Parallelen zu Disney, die halt reinkommen. Die ganzen Disney-Prinzessinnen werden gezeigt und sowas. Also wo Disney sich auch selbst beweihräuchert. Weil ich bin der Meinung, das müsste ja auch ein Disney-Film sein. Zumindest ein Pixar oder so. Müsste ich jetzt mal nachschauen. Aber ich denke, dass
die jetzt Disney gehört. Na gut, da könnte man jetzt die Frage stellen, welche Produktionsfirma noch nicht zu Disney gehört. Ne?
Ja, mittlerweile ist es so. Gut, was hast du noch gesehen?
Ja, ich habe noch angefangen zu schauen Bumblebee.
Angefangen? Ach stimmt, du hast ja gesagt, du hast den nach 5 Minuten ausgemacht.
Ja, den habe ich dann irgendwie...
Da kann ich mich ja die ganze Zeit drüber aufregen.
Nee, ja, ich weiß nicht, ob der noch besser wird, keine Ahnung.
Ja, natürlich. Also,
ich habe halt so, ich habe halt immer so ein bisschen, also ich habe den erstmal geguckt, ne, so. Jetzt ist es ja so am Anfang, ne, also wir kennen ja alle Transformers, ne. Jetzt sind die halt auf diesem Cybertron-Planeten, ne, und die bekämpfen sich halt alle, weil das haben wir ja auch schon 50 Mal gesehen, ne. Aber das sagt halt schon mal, nochmal ein Roboter von denen, während er die beschießt oder so, hört auf und sagt den anderen, ja, das sind unsere Feinde, wir müssen die jetzt umbringen, ne. Also als ob das noch nicht von vornherein völlig klar ist, ne. So. Dann als nächstes kommt dieser Bumblebee-Transformer an, als Auto, fährt als Auto um die Ecke und verwandelt sich in Roboter, ne. Und aber ein anderer Roboter sagt zu ihm, ja, du musst jetzt mal zur Erde und erklärt ihm erstmal, wo die Erde ist. Die Frage ist jetzt, warum fährt er da als Auto lang, wenn er noch vorher noch nie auf der Erde war? Ne? Da dachte ich schon so, das sind schon so 2 Indizien für einen Kinderfilm. Also ich rede jetzt nicht von einem Familienfilm wie Peter Hase, sondern für eine reine Kinderunterhaltung. So, da habe ich den weitergeguckt und dann war es ja auf der Erde und da haben die ja so eine Art Gotcha gespielt. Ne? Und da hat dieser eine Typ, das spielt ja so ein Wrestler mit, ne? Und hat den halt irgendwie, da ist der andere, ist gefangen worden und er schießt ihn halt 5-mal hintereinander mit dieser Gotcha-Pistole ab oder 6-mal oder 8-mal. Und da habe ich gedacht, diese Art von Humor, der ist, und was ich bis dahin gesehen habe, ist das eigentlich perfekt für Kinder zugeschnitten und wahrscheinlich auch super unterhaltsam für die. Und da habe ich aber gedacht, nö, da habe ich keinen Bock drauf. und habe mir Science angeguckt nochmal von M. Night Shyamalan.
Ja, natürlich. Das macht man dann auch ganz klassisch, wenn man keinen Bock auf einen Kinderfilm hat. Nur dann gucken wir Science nochmal.
Ah, nee. Da weiß ich wenigstens, was ich krieg.
Ja, aber Tim, weiß nicht, also du hättest den halt nicht so früh ausmachen sollen. Finde ich. Du kannst den schon gucken. Der wird auch nicht, also ist jetzt nicht nur für Kinder gemacht, aber du merkst, dass der für eine sehr viel jüngere Zielgruppe schon zugeschnitten ist. Und das ist ja mehr eine Buddy-Komödie, als dass das irgendwas mit Transformers zu tun hat. Das ist ja an sich, ist es ja die Vorgeschichte, wie dieser Bumblebee eben auf die Erde kam. Und ich kann mich ja auch nur noch sehr, sehr dunkel an den ersten Teil von Transformers erinnern, überhaupt. Aber du brauchst anscheinend die gewissen Sachen oder es ist schön zu wissen, wie manche Sachen von Bumblebee so sind oder warum die so sind, wie sie sind. Also wie Bumblebee zu Bumblebee geworden ist. Aber dafür, dass ich Transformers nicht mag, fand ich den doch ganz ordentlich. Also, er war jetzt nicht so schlecht, wie du ihn redest.
Nee.
Und die Fehler, die du da eben...
Ich hab den ja jetzt nicht schlecht geredet.
Ja, aber die Fehler, die Fehler, die du eben aufgezählt hast, die fallen mir halt einfach nicht auf, weil ich mir das dann halt so... ich sag mal, ich nehme das so an, wie es ist.
Ja.
Weil das ist, wenn ich weiß, das ist eine Transformers-Figur oder eine Figur aus dem Transformers-Universum, dann setze dich ja sowieso vor die Kiste und denkst, ich schalte jetzt erstmal ab.
Na klar, auf jeden Fall.
Dann fängst du nicht mehr an, darüber nachzudenken, ob der nun vorher ein Auto ist oder nicht.
Ja, ich gebe ja Transformers auch immer wieder eine Chance. Weil der erste Teil und der dritte, die sind ja eigentlich, also ne, Michael Bay, ne, von der Action her und von der ganzen CGI und dem Ton und so, sind die so gut, dass sich das eigentlich allein nur deswegen lohnt, finde ich.
Ja.
Deshalb gebe ich eigentlich den Transformers-Film immer eine Chance. Aber jetzt bei dem habe ich schon gedacht, oh nee, also jetzt wird es zu albern.
Ja, wie gesagt, das ist halt auch kein Transformers-Film.
Ja, das Problem ist ja sowieso bei den Transformers, dass ja Produzent auch immer Hasbro mit ist, ne?
Ja, natürlich.
Ja.
Aber das muss doch wahrscheinlich so sein, oder? Denen gehören doch die Rechte da dran.
Ja, genau. Und das ist sowieso immer so ein bisschen, für eine jüngere Zielgruppe als geplant. Das ist ja auch wie bei Marvel auch, ne?
Ja.
Aber das muss ja auch nichts Schlechtes sein.
Das musst du halt so hinnehmen, weil darum geht es doch.
Genau, das muss man so hinnehmen, genau.
Wenn die kein Geld mit den Filmen verdienen würden, würden sie die Filme nicht produzieren.
Genau.
Genau. Aber was ich noch sagen muss dazu, ich habe ja auch Bumblebee bei mir daheim gesehen, in der Blu-ray-Version, und die Tonabmischung davon, Wahnsinn. Also ich musste so krass den Bass runterdrehen am Anfang, bei der ersten Kampfszene in diesem Steinbruch oder was das war.
Ja.
Furchtbar. Also wirklich ganz, ganz krass. Und dasselbe Problem hatte ich bei Aquaman auch nochmal. Also ich weiß nicht, ob das an den Filmen liegt oder ob ich irgendwie falsche Einstellungen habe an meinem Soundsystem, aber manchmal ist es ganz furchtbar. Ja. Aber auch erst seit kurzem. Also kann auch bei aktuellen Filmen so sein.
Ja.
Gut. Das nur so, by the way. Was hast du noch gesehen?
Was habe ich da noch gesehen? Mad Max 2 habe ich danach gesehen.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Der hat mir sehr gut gefallen und der ist ja eigentlich wie Fury Road, ne?
Genau.
Nur von 1981, was eigentlich auch schon eine starke Leistung ist. Aber man merkt halt schon an der, an dem Drehjahr, dass eben der Schnitt noch nicht so ausgereift war wie heute, sag ich mal.
Das stimmt wohl, ja. Also Action-Szenen ist da schon schwierig. Die
ja, ein schwieriges Durcheinander. Hm. Ja, genau. Aber ansonsten Hut ab, ne? Für damals schon nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Aber du siehst, dass die aus relativ wenig Geld viel gemacht haben.
Ja.
Die haben sich halt Mühe gegeben, ihre wenigen Drehorte, die sie haben, vernünftig einzusetzen.
Ja.
Haben vieles an einem Drehort gemacht eben. Aber damit eine sehr, sehr ordentliche Geschichte produziert. Der ist ja auch, der dann auch Kultfilm geworden ist. Und deswegen wahrscheinlich auch dieses Fury Road Ableger-Ding halt gekriegt hat dann zum Ende hin.
Ja. Ja, und man merkt auch, das ist halt ein richtiger Sprung, ne, vom ersten Teil zum zweiten.
Ja, vor allen Dingen, das ist also ein ähnliches Setting, aber halt viel weiter und eine ganz andere Art von Geschichte.
Genau. Ja, ja.
Hast du den dritten schon mal gesehen, oder?
Nee, den will ich aber auch noch gucken.
Genau. So geht's mir nämlich auch. Und ich weiß halt nicht, wo das hingeht. Also die Geschichte, ob es nochmal so ein Sprung ist oder ob es wieder was Ähnliches ist oder keine Ahnung. Also ich lasse mich da überraschen.
Gibt's auf jeden Fall auf Netflix.
Ehrlich?
Ja, den dritten Teil gibt's auch, ja.
Okay. Nee, ich habe die DVD-Box. Deswegen.
Ach, okay.
Genau.
Ach so.
Ja.
Ach was, witzig.
Ich habe den ersten gesehen auf DVD, den zweiten und dann jetzt den dritten werde ich mir auch mal anschauen. Und Fury Road habe ich dir heute gesagt, habe ich auf iTunes zugeschlagen. Den gab es heute für 3,99.
Genau. Ja, das ist ja ein Schnäppchen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Also generell bin ich jetzt in letzter Zeit eher dran, mir die Filme digital zu kaufen. Erstens, weil 3,99 meistens schon ein ganz ordentlicher Preis ist. Und zweitens, weil da nicht alles daheim rumsteht.
Ja.
Du bist ja.
Aber man muss auch dazu sagen, also ich glaube, Fury Road gibt es auch auf Netflix.
Ja, genau. Ist auch okay.
Aber die kann man sich auch mal in die Sammlung stellen.
Genau, also auf jeden Fall.
Genau.
Und bei Netflix hast du halt manchmal die Sache, dass es halt einfach mal rausfliegt oder so.
Ja, deswegen. Eben, genau.
So, was habe ich denn jetzt noch gesehen? Ich habe gesehen, in meiner 007-Reihenfolge war jetzt der nächste On Her Majesty's Secret Service.
Mhm.
Der einzige Film, glaube ich, mit George Lazenby als James Bond.
Ja, ich dachte, der hätte zwei gemacht.
Weiß ich nicht. Aber kann das sein, dass ich da natürlich fehlinformiert bin. Aber auf jeden Fall ist es dann der erste mit dem. Gut, also ich war sehr, sehr positiv überrascht von dem Film. Also ich habe da wenig Erwartungen gehabt. Man muss natürlich immer mal ein bisschen ausblenden, dass der sehr sexistisch ist, der Film. Also der hüpft da teilweise innerhalb von 5 Minuten in 3 verschiedene Betten rum.
Ja.
Die Frauen werden immer so ein bisschen manipulativ und sowas dargestellt. Aber der hat einen sehr netten Twist am Ende. Muss ich sagen. Also hat mir echt sehr gut gefallen.
Ja. Der soll ja auch sehr brutal sein.
Fand ich gar nicht. Also.
Nee?
Nee, nicht so.
Aber der passt nicht so als James Bond oder irgendwie sowas.
Ne? Nee,
oder
der passt. Zu kalt. Der ist ganz, eine ganz andere Art von James Bond.
Hm.
Ich muss auch immer sagen, mir passt auch Pierce Brosnan nicht. Also ich mag halt ihn als Schauspieler nicht. Den finde ich
halt, als James Bond fand ich ihn gut.
Ja, den fand ich halt noch einen Zacken schlimmer.
Was? Wen?
Pierce Brosnan, ja. Ich mag ihn halt nicht. Ja? Weiß nicht, irgendwie.
Also ich finde, es ist ein super James Bond, Pierce Brosnan. Vor allem GoldenEye war sehr gut. Aber ja, du hast recht, George Lazenby hat nur einen Film gemacht, genau.
Ja, okay. Was hast du noch gesehen?
Ja, ich habe doch gesehen Trespass Against Us.
Okay,
was ist das? Ja, der Film, der hat mir sehr gut gefallen. Das war direkt dann auch so ein bisschen nach Bumblebee. Und hat mal, also ich finde, das ist halt so ein schöner europäischer Independent-Film. Und zwar ist das ein irischer Film mit Michael Fassbender.
Ja, okay.
Ne? Und auch noch mit Brendan Gleeson. Und das merkst du halt daran, weil das halt alles super entspannt ist da, ne? Also bei Hollywood-Filmen, da brauchst du erstmal eine Nahaufnahme im Gesicht hier für 20 Sekunden, damit du weißt, okay, der ist jetzt wichtig und so. Hm. Aber da, das fließt alles so dahin. Und das passiert alles so. Ist ganz interessant. Da geht's halt so um so eine, sag ich mal, kriminelle Familie, die eher im Wald lebt, ne? Und hat halt immer Probleme mit der Gesellschaft. Und der Michael Fassbender ist halt der Sohn von dem Brendan Gleeson und das ist halt so eine Art, wie so eine Art Mafia-Struktur. Er ist halt der große Boss, ne, der Vater, und er schickt ihn halt immer los, irgendwas auszurauben und so weiter. Und die können halt nicht so viel, sag ich jetzt mal, haben nicht so viele schulische Bildung, aber sein Sohn von Michael Fassbender, den will er jetzt auf die Schule schicken, ne, oder hat ihn schon geschickt. Und da ist ja immer so ein bisschen Ärger vorprogrammiert. Ist auch ganz gut, weil da wird halt auch nicht so auf das Vokabular geachtet, sondern da sagt halt jeder, was er denkt. Und das ist ganz cool. Ansonsten, was gibt's noch dazu zu sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Irischer Film, irischer Independent-Film. Ah, fällt mir gleich ein. Na gut, ich fand ihn auf jeden Fall gut. Ja.
Okay. Wie viele Filme hast du denn jetzt noch?
Ich habe jetzt noch, muss ich mal kurz schauen. Moment, Dino. Ich habe jetzt noch zwei Filme.
Okay, ich habe jetzt noch auch zwei. Zwei, und dann würde ich ganz gerne noch mal kurz Love, Death and Robots ansprechen.
Mhm, okay.
Wenn jetzt passt. Ja. Welchen nehme ich denn jetzt als erstes? Als erstes nehme ich Return of the Jedi, Star Wars Episode 6. Den habe ich nochmal geschaut, weil meine Freundin den noch nicht kannte. Und da habe ich gedacht, dann schauen wir den jetzt mal. Ganz, ganz klassisch, also ich denke mal, den kennt eigentlich fast jeder. Der Star Wars Film, der letzte der eigentlichen ersten Trilogie.
Ja.
Der Kampf von Skywalker am Ende gegen seinen Vater, gegen Darth Vader.
Ja. Weißt du, wer ist das? Luke Skywalker?
Was?
Oh, schlecht. Mal kleiner Auflockerer zwischendurch.
Hm.
Hm. Na gut.
Ich habe es auch auf Letterboxd geschrieben. Der Film kriegt von mir 4,5 Sterne und noch einen halben Stern extra für die E-Box. Weil die den eigentlich so ein bisschen aufgelockert haben. Also die haben den sehr, sehr spaßig gemacht.
Ja, ja, aber das ist ja sowas wie Jar Jar Binks, ne? Die E-Box. So ein bisschen.
Nee, also die E-Box haben schon Sinn. Gut, was hast du noch gesehen?
Tomb Raider, den neuen Film, habe ich gesehen.
Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Der soll gar nicht so schlecht sein, oder?
Ja, ich finde, der ist schwierig zu bewerten, weil der hat wirklich richtig gute Stellen und ist spannend und hat einen guten Bösewicht. Aber auf der anderen Seite ist er auch so ein bisschen wie so diese Videospiele. Da hat man so aus Zwang so ein paar Rätsel reingemacht, ne?
Ja.
Und das funktioniert beim Film aber überhaupt nicht, ne? Also wenn du da einen blauen Kristall irgendwo reinstecken musst und so einen grünen, das ist irgendwie ein bisschen blöd.
Ja, das ist irgendwie Schwachsinn.
Aber ich habe 3 Sterne von 5 gegeben. Das ist okay, den kann man sich angucken.
Ja, das ist ein ordentlicher Durchschnitt.
Ja, ist gar nicht so schlecht.
Gut, ich habe noch Aquaman gesehen.
Hm?
Den aktuellen. Ja, also weiß nicht. Also gut, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Ich habe extra gewartet, bis der dann auf Blu-ray raus ist, dass man sich den mal daheim anschauen kann. Nachdem man von Justice League ja nun schon so ein bisschen enttäuscht wurde und die ganzen Superman- und Batman-Filme davor auch nicht so geil waren, habe ich gedacht, naja, okay, wart's jetzt halt und guckst den daheim.
Hm.
Ja, ja, bin bestätigt worden. Also der ist extrem lang, also fühlt sich extrem lang an. Dafür, dass er eine Vorgeschichte ist, obwohl du eigentlich schon weißt, worum es geht. Also es ist halt irgendwie so eine versucht, eine Origin-Story reinzubringen, obwohl der schon vorgestellt wurde im Hauruck-Verfahren in Justice League.
Hm.
Das passt irgendwie alles nicht so zusammen. Ansonsten, Action ist halt okay, ist natürlich drin, ist ein Superheldenfilm im Endeffekt. Aber ich weiß nicht, also das CGI sieht da halt so viel billiger aus, als es bei den ganzen Marvel-Filmen ist. Also ich habe davor auch noch mal, ich habe ja Endgame im Kino gesehen und dann hast du den direkten Vergleich. Das passt nicht so. Also weiß nicht, ich finde das alles nicht so geil. Macht nicht
ja,
so Spaß.
Ja, das ist auch, ich finde viel verspielt, weil mit Aquaman, da kann man so viel machen, mit Tieren, mit Fischen. Ne?
Und ja,
das
vor allen Dingen,
ist ja alles nicht. Das sind Menschen unter Wasser. So,
du hast
fertig.
Diesen Jason Momoa, der Schauspieler, der ja sowieso extrem gehypt wurde, weil er bei Game of Thrones dabei war. Und hatte ja dann auch, Frontiers, Serie auf Netflix, die ziemlich gut angekommen ist. Und der ist eigentlich ziemlich gehypt und dann kriegt der da irgendwie das nicht so richtig gebacken. Also der kommt halt vor wie eine billige Version von The Rock. Da war,
nur ohne die Mimik.
Ja, genau. War viel, viel verspielt. Schade.
Ja. Na gut, ist der letzte Film Endgame, oder?
Nee, da kommen wir noch nicht hin. Machen wir jetzt erstmal kurz Love, Death and Robots.
Ja.
Die hast du ja auch komplett geguckt gehabt.
Ja.
Also ist eine Anthology-Serie. Das heißt, das sind immer abgeschlossene Geschichten. Ist offiziell als Serie geführt, weil es 18 Teile sind. Wie gesagt, jedes eine abgeschlossene Kurzgeschichte, immer von verschiedenen Produzenten, Regisseuren, in verschiedenen Animationsstilen, also von typischen CGI über, glaube teilweise sogar Realfilm, bis hin zu Anime, ganz klassisch. Also von brutal bis Drama, alles dabei, aber oftmals eine Utopie oder eine Dystopie. Und möchtest du noch was dazu sagen? Bevor wir dazu kommen, welche uns am besten gefallen haben.
Ja, also das mit diesen Zeitlinien hat mir ganz gut gefallen, ne? Mit Hitler.
Ja, das fand ich auch am besten. Also es hat irgendwie, war das was ganz anderes. Aber wenn du Hitler und verschiedene Zeitlinien und die Deutschen auf dem Mond zusammenführst, dann kannst du nur gewinnen.
Genau. Ja. War halt richtig, richtig witzig. Ja. Dann das eher ernste und düstere Behind the Aquarius Rift.
Ah ja, das war auch, das fand ich ziemlich krass, vor allen Dingen.
Tja, da hat jemand mal schlechte Laune gehabt, wo er das Drehbuch geschrieben hat. Aber trotzdem hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und vor allen Dingen sind das halt auch alles kleine Kunstwerke, kann man sagen.
Ja.
Weil die sind so.
Naja, das eine
so
mehr, das andere weniger. Das sind schon ein paar schlechte dabei.
Du hast welche,
aber
die raus.
Sind auch richtig gute dabei. Also, das nutzt sich da schon mal anzugucken.
Als Beispiel jetzt dieses Aquarius Rift. Es ist extrem gut animiert, also extrem gut gerendert. Mhm. Das sieht halt wirklich richtig brutal stark aus. Du hast eine extrem gute Musik dabei, die halt immer dazu passt. Und wenn du das zweite Mal siehst und vielleicht die Untertitel anhast, laufen bei den Untertiteln die Liedtexte mit. Und da kannst du schon so ein bisschen rauslesen, dass da alles nicht so wird, wie es am Anfang aussieht. Also der Twist wird quasi schon so ein bisschen vorprognostiziert.
Okay.
Das ist ganz stark. Da
muss man mal angucken.
Ich fand das mit den Werwölfen ganz geil. Das war ganz schön.
Obwohl das ja nicht so richtig, naja, höchstens Death, ne? Aber kein Love und keine Robots.
Ja, genau. Und das mit den Farmern fand ich ziemlich cool. Die in ihren eigenen Robotern drin gesessen haben. Was so ein bisschen wie Titanfall war.
Genau, aber da hat man es eher schon so kommen sehen, auf was es hinausläuft,
ja, finde ich jetzt. Genau, aber da ging es auch eher um die, ich glaube eher um die Action und diese Viecher, das wirkt auch ein bisschen wie bei Avengers Infinity War, wo die quasi vor dieser Kuppel stehen und dann da reinkommen.
Ja, was mir zum Beispiel nicht so gefallen hat, das war dieses 127 Stunden im Weltall.
Ja, genau.
Also das war ja jetzt hier ein Griff ins Klo.
Aber ich glaube, genauso habe ich den auch genannt auf Letterboxd.
Genau. Ja, genau, ich glaube, daher habe ich das auch.
Ja, genau. Ansonsten, was war jetzt noch so herausragend? Wie gesagt, da waren viele gute dabei.
Ja.
Genau, Helping Hand hieß das, was du gemeint hast.
Genau. Ach, und das mit den Russen im Zweiten Weltkrieg, das fand ich auch ganz gut.
Ja, das war auch brutal stark am Ende.
Ja.
Das war ziemlich geil, ja, auf jeden Fall. Ja, waren schon viele schöne Sachen dabei. Ich hoffe, dass da noch eine zweite Staffel kommt. Also ich habe da jetzt nichts irgendwie bis jetzt von gelesen. Und das wurde auch gar nicht so irgendwie angekündigt. Ich habe das nur so mitbekommen, so beiläufig in einem Podcast.
Genau.
Und so nebenbei, oh ja, hier, das ist ganz cool und so. Nun ja, guck's mal rein. Und vor allen Dingen, es guckt sich halt auch schnell weg. Das sind 15, 20 Minuten jedes Mal.
Ja.
Ja. Ist auf jeden Fall gut. Gut, wenn du nichts noch dazu sagen möchtest, komme ich jetzt zu Avengers. Weil ich habe noch Infinity War gesehen vorher. Genau, habe mir nämlich gedacht, ich gucke mir, bevor ich Endgame sehe, schaue ich mir nochmal Infinity War an. Und ich muss sagen, brutal gut. Also beim zweiten Mal gucken fand ich den fast noch besser als beim ersten Mal. Also ich konnte mich jetzt viel mehr auf die einzelnen Sachen konzentrieren, weil im Kino, wenn du das erste Mal Infinity War guckst, war es halt eher so ein bombastisches, was passiert jetzt, hin und her springen. Und wenn du so die Grundgeschichte kennst und guckst dir einfach die Sachen nochmal besser an, kommt die Action viel besser rüber. Der fand ich fand den schon brutal stark. Das war schon ziemlich gut. Und dann habe ich nämlich Endgame gesehen im Kino. Und du ja auch.
Ja.
So, jetzt ist die Frage, wollen wir unseren Gast als erstes reden lassen?
Ja,
wir greifen es dann gerne aus. Wir haben nämlich diesmal nicht unseren Kumpel Freaky Frank, sondern dieses Mal gibt es Freaky Franz, einen ehemaligen Kollegen von mir, den wir bei Instagram angeschrieben haben, ob er nicht mal Lust hat. Und er hat uns eine kleine Rezension zu Avengers Endgame gegeben. Nicht ganz spoilerfrei, aber er verrät, denke ich mal, nicht zu viel.
Genau, also wer den Film noch nicht kennt, der muss mal ein bisschen weghören. Ansonsten,
genau, viel Spaß. Ja.
Servus und mein Moin, mein Name ist Franz, a.k.a. Geißenberg, aber ihr könnt auch gerne Geiße zu mir sagen. Ja, die beiden haben mich gefragt, ob ich eine kleine, feine, spoilerfreie Review zu The Avengers Endgame aufnehmen möchte. Und als Fan des MCU ließ ich mir das natürlich nicht zweimal sagen, gerade bei einem so bedeutsamen Film. Ja, bin ich mega motiviert, hier ein paar Takte euch mitzuteilen und ohne großes Tamtam würde ich sagen, steigen wir einfach ein und ich berichte mal, was euch bei diesem Film erwarten wird. Ja, der Film setzt nach den Ereignissen aus Infinity War ein, nachdem Thanos es geschafft hat, mit nur einem einzigen Fingerschnips die Hälfte des Universums auszulöschen und somit auch einen Großteil der Widersacher in Form der Avengers zu dezimieren. Dementsprechend ist die Stimmung zu Beginn sehr angespannt und dramatisch dargestellt. Ich persönlich war nicht im Double Feature, also ich habe vorher nicht Infinity War gesehen, also nochmals gesehen. Und bin direkt in Endgame gegangen. Somit musste es der Film erstmal schaffen, mich wieder auf dieses Stimmungslevel zu hieven. Und das ist dem Film auf jeden Fall par excellence gelungen. Denn auch aus emotionaler Sicht knüpft er dort nahtlos an seinen Vorgänger an. Ja, die Verbliebenen versuchen nun, die Taten von Thanos rückgängig zu machen. Dieses Vorhaben wird aber jeher im Keim erstickt. Denn sie kommen zur Erkenntnis, dass es keine Möglichkeit gibt, das Vergangene zu ändern. Dementsprechend wird es auch noch mal ein bisschen depressiver. Es kommt auch sogar so weit, dass die Avengers sich trennen. Und jeder Charakter versucht halt anders mit seiner Trauer umzugehen. Und einige sehen halt eben da nicht mehr den gemeinsamen Weg als das an und verabschieden sich aus der Gruppe. Dann kommt es aber zu einem Ereignis, die doch nochmals die Hoffnung aufkeimen lässt. Wobei ich hier sagen muss, dass ich nicht ganz damit einhergehe, was dort passiert, da ich mir eine etwas, ja, würde ich sagen, logischere Inszenierung gewünscht hätte. Aber gut, so ist es halt und die Erzählung muss ja auch vorangetrieben werden. Neu motiviert dadurch, versuchen jetzt natürlich die Avengers, ja, diesen Plan umzusetzen und trommeln halt auch nochmal alle Verbliebenen zusammen. Einige bleiben weiterhin skeptisch, sehen aber dahin doch nochmal Hoffnung und sind bereit, loszulegen. Und genau hier entfaltet der Film für mich wahre Stärke. Gerade dieser Abschnitt hat mir persönlich besonders gut gefallen, denn die ganze Inszenierung war wunderschön dargestellt. Die Avengers werden unter anderem in Teams unterteilt und jeder dieser Gruppen wird eine Aufgabe zugewiesen. Und gerade dieses Zusammenspiel der einzelnen Protagonisten wirkt für mich filmisch gesehen einfach hervorragend. Und gerade dieser Part hat mir so, so, so viel Freude bereitet, den zu schauen. Und so nach und nach wirkt es auch so, als würde dieser letzte Strohhalm, an dem sich unsere Helden klammern, tatsächlich zum Erfolg führen. Es kommt aber, wie es kommen muss, und Thanos bekommt Wind von der ganzen Sache. Dies bedeutet, dass auch ein großes Aufeinandertreffen folgt. Die beiden Parteien versuchen jetzt natürlich, sich gegenseitig auszuspielen. Der Film schafft es hier mit einem riesigen Potenzial, Marvel-typisch natürlich, hier an Bildgewalt einfach den Zuschauer zu begeistern. Aber viele Worte will ich dazu auch nicht verlieren. Das überlasse ich dann natürlich euch beim Zuschauen. Und nur eines sei gesagt, dass ich auch hier leider ein, zwei kleinere Details bemängeln muss, die aber dem Gesamtwerk nicht allzu sehr ins Gewicht fallen. Es folgt dann das Ende, für mich ein absolut gelungenes Ende, auch wenn ich hier nicht mit jeder Charakterentwicklung so einverstanden bin. Das rührt auch natürlich eher so ein bisschen mein Fan-Dasein, denn über die Jahre hat man doch die ein oder andere Sympathie zu einem Charakter entwickelt und ist vielleicht mit dem Abschluss der jeweiligen Figur nicht so ganz einverstanden. Es kommt auch zu guter Letzt auch nochmal ein kleiner Ausblick auf folgende Filme von Disney im Marvel Cinematic Universe, was uns erwarten könnte. Viele wissen es ja vielleicht, dass der Film der Abschluss der Stufe 3 ist. Ich klammer jetzt hier mal Spider-Man Far From Home natürlich aus. Er ist zwar der letzte Film, aber ich glaube, auch hier wird einfach nur noch mal einen Ausblick auf folgende Filme gestellt oder geschaffen werden. Ne? Und ja, somit sind wir auch schon beim Fazit. Und kurz und knapp gesprochen sehe ich bis auf kleinere Mängel den Film als wahrlich gelungen an. Und auch wenn ich nicht der ein oder anderen Charakterentwicklung so einhergehe, so finde ich, dass das Ende komplett stimmig ist. Ein was muss natürlich erwähnt bleiben, das darf nicht unter den Teppich gekehrt werden, denn dieser Film richtet sich natürlich an die Fans des MCUs aus dem einfachen Grund. Es werden auch in diesem Film viele Sachen nochmal aufgegriffen, die in vorhergehenden Filmen passiert sind. Und wenn da irgendwie, wenn Leute dort reingehen und die vielleicht maximal Infinity War gesehen haben, fehlt ihnen dieser Input. Und da ist es auf jeden Fall besser, da doch einzelne Filme schon geschaut zu haben. Das heißt, wenn ihr komplett fremd seid oder dem MCU komplett fremd seid, schaut euch zumindest die Avengers-Filme an, schaut euch zumindest die Filme der Hauptprotagonisten an, also Iron Man, Thor und Captain America. Und dann, glaube ich, fällt es einem leichter, diesen Film zu folgen. Aber trotzdem, wie gesagt, für die Fans ein wunderbarer Film. Müsste ich jetzt dem Film eine Bewertung von einer Skala von 1 bis 10 geben, würde ich jetzt hier sagen eine 8,5. Vielleicht nicht ganz so gelungen wie Infinity War. Der hatte für mich so nochmal so das ein oder andere Quäntchen, was da besser war. Aber trotzdem, Endgame, ein klasse Film. Ja, und das war auch eigentlich schon meine kleine Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und an der Stelle danke ich auch den beiden, dass ich hier ein paar Takte zu diesem Film wiedergeben durfte. Kleine Werbung auch noch meinerseits. Ich hoffe, das ist soweit legitim. Falls es euch gefallen hat, schaut euch auch gerne mein Instagram-Profil an. Ihr findet mich unter dem Namen Geisenberg. Das ist wie Heisenberg, bekannt aus Breaking Bad oder ja und so weiter. Nur mit einem G vorne dran. Und da teile ich halt immer mal ein paar Geschichten, ein paar Sachen aus meiner Nerdwelt, bestehend aus Gaming, Serien und natürlich auch Filmen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaut auch gerne mal da vorbei. Ansonsten nochmals vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich vielleicht auf ein neues, wir werden es sehen. Und ich wünsche euch noch was und macht's gut. Tschüss.
Ja, Franz, vielen Dank dafür. Und Instagram-Kanal ist auch schon abonniert.
Genau, ja, Instagram Tino,
Geisenberg. Was möchtest du da noch dazu sagen?
Genau, Instagram Geisenberg, so wie er es eben schon gesagt hat. Einfach mal vorbeischauen, da gibt es immer jede Menge Nerd-Content. Genau, immer was dabei. Einfach mal reinschauen. Und jetzt zu unserem Endgame-Erlebnis. Hm? Tim, wie fandest du es denn?
Ja, ich bin auch hin und her gerissen. So ein bisschen wie der Franz. Ich finde auf der einen Seite, ein Kinobesuch lohnt sich da auf jeden Fall. Wobei ich halt das große Manko vom Film, sehe ich das genauso wie der Franz auch, das ist halt dieses schlechte Storytelling.
Ja.
Also ohne jetzt auch, da müsste jetzt der ein oder andere weghören, ne? Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Man könnte es eigentlich als, das ist eigentlich fast genauso wie bei Batman vs. Superman. Da gibt es Teile, die hat ja, zum Beispiel bei Batman vs. Superman hat ja David S. Goyer ein Drehbuch geschrieben. Das ist eigentlich ziemlich, das hat ziemlich gut funktioniert im Film. Und dann hat noch jemand mitgeschrieben, um halt noch einen anderen Charaktere einzuführen sozusagen. So ähnlich ist es bei Endgame auch. Da gab es vorher ein paar Filme mit Superhelden. Die wurden jetzt halt auch hier mit eingebaut. Aber die Superhelden bei Avengers Endgame, die sagen halt mal nach 10, 20 Minuten so, ich hau jetzt ab. Ne? Yeah. Und dann kommen sie halt am Ende wieder, ne, zum Kampf.
Ja.
Also da habe ich schon gedacht so, oh nee, also das ist irgendwie ganz, ganz schlecht. Das ist ganz schlecht geschrieben. Aber ich meine, naja gut, ich meine, da kann man auch mal ein Auge zudrücken, ne. Also trotzdem, lohnt sich trotzdem auf jeden Fall den anzugucken. Und das ist eigentlich auch ein Film. Der ist auch eben für die große Leinwand gemacht, ne, im Kino. Da macht man nichts falsch, wenn man den anguckt. Auf der anderen Seite hat er auch wirklich, ne, ist witzig und ist trotzdem aber originell. Aber eben an manchen Stellen ist es halt irgendwie, als wollten die auf Biegen und Brechen jetzt irgendwie, damit jetzt da alle reinkommen, ne? Bis jetzt, bis dahin.
Aber Tim, das Ding ist ja, du musst das ja so sehen, das ist eine Zusammenführung aus 10 Jahren. Da muss alles nochmal reinkommen. Also zumindest mal irgendwie reingeworfen werden. Und ich finde, dass ein Marvel-Film bis jetzt nie darüber oder sich darüber ausgezeichnet hat, dass da ein besonders tolles, großes Storytelling ist. Also das im Mittelpunkt stehen immer die Figuren, die haben alle ihre Charaktere und die müssen alle irgendwie zusammengebracht werden. Hm. Und es gibt halt alles immer großes Spektakel. Und da geht es nicht um die einzelnen kleinen Sachen, ob die jetzt so sinnvoll sind oder wie auch immer. Das sind teilweise total hanebüchene Sachen. Wie jetzt eben auch die, naja, okay, spoiler mal jetzt mal, Zeitreisen, wo du halt weißt, okay, anders geht's ja gar nicht, aber dann muss es halt den Weg gehen und dann wird das halt aber auch so durchgezogen. Und deswegen kann ich nicht sagen, also ich möchte jetzt Avengers Endgame nicht einzeln als Film sehen, sondern ich finde, das ist halt das große Finale von den 22 oder 23, ich glaube 22 Filmen vorher.
Ja.
Und das ist ein sehr, sehr runder Abschluss. Das ist vieles, nicht alles, aber vieles zu einem sehr, sehr ordentlichen Ende geführt. Also ich war damit eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und ich bin auch gespannt, wenn ich mir den daheim dann nochmal anschaue, nochmal in Ruhe und halt auch auf die Einzelheiten achten kann, wie ich es bei Infinity War hatte.
Ja, und ich finde auch, Infinity War, der hat mir besser gefallen, muss ich sagen.
Ja, das stimmt aber auch. Das ging mir aber genauso. Also deswegen Infinity War als Film besser. Aber Endgame als großes, ganzes Finale, halt das wirkliche Finale.
Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen im Wechsel, ne? Also so Avengers, der erste Film, der war ja super. Der zweite, naja, so lala. Dann Infinity War war wieder spitze. Und jetzt, der war wieder ein bisschen schwächer als Einzelfilm.
Ich glaube, das ist Zufall.
Da wird dann der nächste Avengers-Film wahrscheinlich wieder klasse.
Meinst du, es kommt nochmal einer?
Na, weiß ich nicht. Naja, die werden ja jetzt nicht aufhören, oder?
Nee, aber das ist ja jetzt quasi der Abschluss gewesen. Also es kommt jetzt noch der Spider-Man-Film.
Ja.
Und dann geht's ja in eine andere Richtung weiter. Ich weiß nicht, ob die das dann Phase 4 nennen, weil das war jetzt der Abschluss von Phase 3. Deswegen weiß ich nicht, ob die das dann Phase 4 nennen oder ob die das einen komplett anderen Weg gehen. Das Einzige, was angekündigt ist, ist ja Guardians 3. Und da gab es ja schon den kleinen Ausblick drauf. Das ist das, was weitergeht. Ich könnte mir halt vorstellen, dadurch, dass Disney Sony gekauft hat, beziehungsweise die Rechte an den X-Men wieder hat, dass halt die Guardians wahrscheinlich vielleicht in Richtung X-Men gehen. Also, dass die jetzt irgendwann damit eingeführt werden. Weil ich bin der Meinung, dass Marvel, glaube ich, auch eigentlich dieses Jahr schon so einen anderen X-Men-Film rausbringen wollte. So einen sehr, sehr düsteren X-Men-Film. Nicht Dark Phoenix, sondern eher so eine, so eine Vorgeschichte über die Schule an sich. Den haben sie aber schon zweimal verschoben gehabt. Da ist wohl irgendwas ein bisschen schiefgelaufen.
Also man kann abschließend sagen, Avengers, ne, der wollte es oder hat es eigentlich allen Fans recht gemacht, ne?
Ja. Gibt genug Leute, von denen ich gelesen habe, dass die da schon 3-4 Mal drin waren im Kino. Und der Film ist ja auch der schnellste Film gewesen, der, glaube ich, die 2 Milliarden Dollar-Marke geknackt hat.
Ja. Aber Tino, wir müssen eben auch dazu sagen, wir machen auch nochmal einen extra Podcast, ne? So richtig allen hat es ja doch nicht recht gemacht, ne? Also ihr könnt da dann mal nach einem Podcast euer Auge Ausschau halten mit Iron Man, mit Swastika-Binde, ne? Und der Titel ist, Gelb ist auch eine Farbe, die Rassenhygiene des Marvel Cinematic Universe. Warum es Marvel doch nicht allen recht gemacht hat.
Ja. Also ich
nein, Spaß
ich,
beiseite.
Ich, das ahne schon, wo so. Die, ich ahne schon, wo die Filmverschwörung der Woche hingeht beim nächsten Mal.
Nee. Ja, ich hab ja jetzt keine. Wir machen ja dann Birdemic, ne? Du deswegen, hast mir ja so einen super Film aufgegeben.
Ja, genau. Deswegen sage ich ja beim nächsten Mal.
So, nee, ja, Spaß beiseite. Jetzt haben wir uns bei allen Marvel-Fans verdorben, komm, Tino. Jetzt kommen wir.
Ich glaube, so ist es nicht. So schlimm ist es nicht.
Alles egal.
Genau. Jetzt kommen wir endlich zu den Filmen, die wir uns das letzte Mal aufgegeben haben.
Ja.
Tim, möchtest du da anfangen?
Ja, ich möchte noch eins sagen, bitte kurz, weil du hast Guardians of the Galaxy erwähnt.
Ja.
Das finde ich auch ein bisschen schade, dass der Avengers-Film, der hat ja so viel eingespielt, ne? Ich wollte ja eigentlich in Brightburn gehen, den haben sie nach hinten verlegt.
Aber ne? weil sie Angst hatten, wegen Avengers, dass der zu viel abgrast.
Ja, wahrscheinlich. Na gut, aber jetzt fangen wir erstmal an, ne? Mit, was wir gesehen haben, ne?
Nein, das hatten wir ja schon.
Oh mein Gott. Ja.
Das ohne Gänseblümchen-Tee.
Genau.
Genau, jetzt kommen wir zu den Hausaufgaben. So, Tim, dir hatte ich ja Suspiria aufgegeben, den 2018er, also die aktuellste Version. Und da hattest du ja gesagt, das war relativ glücklich, weil du den schon bei dir daheim hattest, beziehungsweise der auf dem Weg zu dir da nach Hause war.
Ja, das war total interessant. Also es war verrückt, weil du hast den gesagt und der hat bei mir schon gelegen. Den habe ich ausgeliehen gehabt.
Und weißt du, was das Beste daran ist? Ich habe gar kein schlechtes Gewissen, dass ich dir den gegeben habe, weil du hast dir den vorher quasi auch schon selber ausgesucht. Und deiner Letterbox zu urteilen, warst du ja nicht so begeistert von dem Film. Aber dazu kommt es ja
sicherlich.
Ja,
aber das ist
gleich jetzt,
naja, also ich sag jetzt mal von vornherein, also der Film, der macht doch nicht viel falsch, sag ich mal technisch, ne? Den kann man sich schon mal angucken. Aber insgesamt, naja, das wird nicht so viele, das würde ich nicht so mitreißen. Also jetzt mal bei Avengers Endgame, ne? Da bist du gleich mit dabei, sag ich mal sowas, ne?
Ja.
Bei Suspiria, da ist es ein bisschen schwierig, sich in die Figuren reinzuversetzen. Aber ich möchte jetzt erstmal anfangen damit.
Ja.
Und zwar ist das, müssen wir kurz husten. Ist das ein Film von Luca Guadagnino? Und zwar ist das ein Italiener. Das ist ein Remake von dem gleichnamigen Film Suspiria. Das ist so eine Art Kultfilm eigentlich, ne? Da geht es halt so ein bisschen um okkulte Mysterien, Satanismus und so weiter. Und der Film jetzt, den du mir aufgegeben hast, da spielen zum Beispiel mit die Dakota Johnson, Tilda Swinton, die kennt man ja vor allem.
Ja.
Oder auch die Chloe Grace Moritz. Und das Ganze spielt in Berlin der 70er Jahre. In West-Berlin, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ne? Und es geht halt um so eine Art Tanztheater. Die machen so eine Art Ausdruckstanz. Und diese Dakota Johnson, die ist eigentlich in Amerika groß geworden. Und das ist aber die Tanzschule für Ausdruckstanz sozusagen. Ne? Und bewirbt sich dort und wird dann halt dort auch angenommen. Ja. Und mit der Zeit, nach und nach, stellt sich dann aber raus, dass da halt alles doch nicht so ist, ne? Wie der Schein vorgibt,
ja.
Sondern dass da so ein bisschen eher düstere Machenschaften im Spiel sind, mehr oder weniger.
Ne? Ja, warten wir ganz kurz. Genau. Ja. Wie weit erzählen wir denn die Geschichte von dem Film? Also spoilern ja, wir oder spoilern Frage. Wir nicht?
Der Film weil ist ja relativ aktuell.
Der ist aktuell, ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sollten wir nicht allzu viel spoilern davon.
Genau, aber da habe ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel verraten,
oder? Genau, deswegen habe ich dich ja jetzt schon mal kurz unterbrochen. Nicht, dass du jetzt irgendwie zu weit gehst.
Ja. Ja, und was kann man dazu sagen? Der Film ist halt, also ich würde mal sagen, vor allem werden daran Gefallen finden, Freunde des Ausdruckstanzes. Das ist nämlich eigentlich ziemlich gut gemacht. Ne? Oder, Tino, was dazu sagen?
Ich weiß nicht, damit konnte ich eigentlich sehr wenig anfangen. Und ich habe das auch fast ausgeblendet. Also ich bin da gar nicht so drauf eingegangen beim Gucken, sondern ich habe das halt eher so als stilistisches Mittel halt hingenommen. Der Ausdruckstanz an sich. Weil der wird ja verknüpft. Da wird
aber schon relativ viel getanzt. Also das ist schon ein wichtiger Punkt in der Handlung, würde ich sagen.
Ja, aber da gibt es ja diverse Verknüpfungen mit dem Gebäude oder mit den Handlungen da von dem Tanz.
Genau.
Und generell muss man sagen, dass man bei vielen Sachen, die man sieht, nicht erfährt, warum das passiert oder keine Erklärung dazu hat. Und du bei vielen Sachen dir selber Gedanken machen musst, wieso ist es denn so? Du hast viele Interpretationsmöglichkeiten.
Genau. Und Tilda Swinton hat mal in einer Dreifachrolle.
Ja.
Macht er auch ganz gut, ne?
Dreifach.
Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Oder sollte man dazu mehr sagen?
Nee, welche ist denn die dritte? Also zwei. Also eine ist klar, die zweite habe ich relativ spät mitbekommen, aber die dritte wüsste ich jetzt nicht.
Ja, dann noch mit der Sonnenbrille im Keller.
Ach so.
Ja.
Ach, das ist auch sie.
Ich denke ja.
Okay, das habe ich nicht, weil auf IMDb steht auch nur zweifach.
Ah, okay.
Da stehen nur zwei Namen bei ihr, glaube ich. Glaube ich.
Genau. Und gut, der Film ist halt so auch generell ziemlich trist. Also da scheint nicht einmal die Sonne in den ganzen Film. Und das ist halt auch so 70er Jahre Berlin, ne? Da ist halt alles grau und grau.
Ich wollte gerade sagen, die haben, glaube ich, extra deswegen Berlin genommen. Aber der Originalfilm spielt meiner Meinung nach auch in Deutschland. Da ist es aber, glaube ich, Freiberg oder so, meine ich gelesen zu haben.
Ja. Und, man merkt das auch manchmal, der Film, also der geht ja insgesamt, der geht 2,5 Stunden.
Ja.
Und aber da gibt es dann halt zum Beispiel so und so einen Psychologen, ne?
Ja.
Und der geht halt von West-Berlin nach Ost-Berlin in seine Datsche, die der da hat, ne?
Ja.
Und es dauert aber 10 Minuten. Und das kommt auch nicht, ist auch irgendwie total, denk mal so, ja, das hättet ihr euch auch sparen können, so ungefähr, finde ich jetzt, ne?
Es sind keine 10 Minuten, es dauert vielleicht eine, aber
echt? Aber mir kam es halt so vor, das zieht sich, ne?
Ja, weil du halt alles siehst, wo er genau lang geht und was er halt da macht und sowas und du fragst dich halt die ganze Zeit, was hat denn der Typ jetzt eigentlich mit dem Film zu tun?
Genau.
Und du kommst aber irgendwann dahinter, also du kriegst das schon nach und nach mit, also ich...
Genau.
Für mich hat sich der Film nicht angefühlt wie 2,5 Stunden. Also ich fand den eigentlich sehr kurzweilig, muss ich sagen. Aber da eher nur deswegen, weil ich halt die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, wie ich da manche Sachen erklärt bekomme. Weil ich mir halt über alles versucht habe, irgendwie Gedanken zu machen oder beziehungsweise versucht habe, das miteinander zu verknüpfen, ob das Sinn ergibt.
Ja. Also ich muss auch sagen, der Film ist ja auf jeden Fall auch interessant, auf jeden Fall. Aber man kann sich, glaube ich, so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, der wird halt wahrscheinlich sehr, sehr wenigen Leuten gefallen.
Ja, um Gottes Willen, den würde ich nie jemandem empfehlen.
Nee, das ist halt so eine geschlossene Gruppe.
Ja.
Das macht schon Sinn, wenn man über den Film nachdenkt irgendwie. Aber man kann diese Gruppe, da kann man sich einfach überhaupt nicht damit identifizieren.
Ja.
Ne? Irgendwie, das ist so von außen betrachtet halt irgendwie so sinnlos, ne? Irgendwie am Leben vorbei.
Ja, das ist ein Film, den kannst du im Deutschunterricht besprechen und versuchen, da irgendwelche Stilmittel reinzubringen oder den in einem historischen Hintergrund zu erklären. weil da ja oftmals die RAF-Terroristen genannt werden und da viel generell der Terrorismus und viel Politik mit reingezogen wird und du das halt damit ein bisschen verknüpfen könntest. Ja, da geht es auch viel um Feminismus in dem Film generell, was ja gerade durch die Tilda Swinton halt schon so hingestellt wird. Also sie ist ja schon eine starke Feministin. Also schon viele Sachen, die man dann interpretieren kann, reinsetzen kann, wo man sich drüber unterhalten kann. Das ist keine einfache Sonntagabendunterhaltung.
Nee, genau.
Das wird keinen Tatort ersetzen.
Genau. Ja, naja gut, ich meine, da muss man dann wissen, ne? Jetzt habt ihr ja von uns so ein bisschen was gehört. Könnt ihr ja selber entscheiden, ob euch das interessiert oder nicht. Also ich meine jetzt, ich würde den Film jetzt nicht überhaupt nicht empfehlen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, naja, das wird wahrscheinlich keinem gefallen. Müsst ihr halt, wie gesagt, selbst entscheiden, ne? Also wer Ausdruckstanz mag, der guckt den Film auf jeden Fall,
ja, hat seinen Spaß. Erzähl doch nicht immer das mit dem Ausdruckstanz, weil wie gesagt, ich finde halt, das ist überhaupt nicht, das könnte auch irgendwo anders spielen. Das könnte auch in einer normalen Schauspielakademie spielen. Oder bei Künstlern oder sowas, also bei Bildmalern oder sowas.
Ja, das ist, macht's aber nicht.
Ja, aber das Prinzip, also der Film wird halt nicht darum aufgebaut, also sagen wir es mal so. Es ist ein zentrales Ding, aber der Film würde auch ohne das funktionieren.
Ja, auf jeden Fall, ja, und das ist ja das. Aber dafür nimmt es eben sehr viel Platz ein.
Ja, das stimmt.
Und da, also ich sag mal.
Weil es
also
eben als stilistisches Mittel genutzt wird.
Ja, aber um so tanzen zu können, also die Dakota Johnson, die hat sich wahrscheinlich ein halbes Jahr mindestens darauf vorbereitet. Ja, ne?
Für 50 Shades of Grey aber nicht.
Ja, genau.
Die wird sich auch gedacht haben, so jetzt habe ich dreimal 50 Shades gemacht, jetzt mach mal hier Ausdruckstanz.
Ah, naja, na gut. Also, so, gibt es noch was dazu zu sagen?
Ah, nee. Ich glaube, wenn wir jetzt noch anfangen, darüber wirklich zu diskutieren, dann diskutieren wir noch länger drüber. Das lassen wir wohl lieber sein. Das überlassen wir unseren Zuhörern. Wenn sie sich den Film anschauen wollen, dann bitte gerne. Das macht ihr auf jeden Fall nicht falsch, aber ihr seid gewarnt. Also ihr wisst, auf was ihr euch einlasst.
Genau.
Gut. Tim, was hast du mir gegeben?
Was habe ich dir gegeben? The Room. Nee, doch.
Nein, The Disaster Artist hast du mir gegeben.
Genau, The Disaster Artist. Der Film über The Room.
Genau. Und, der ist von 2017. Der basiert auf dem Buch von Craig Sestero, also der auch der Hauptdarsteller in The Room war. Der Film hat eine IMDb-Bewertung von 7,4. Das ist eigentlich eine relativ ordentliche Bewertung. Also da war ich doch positiv überrascht, dass der da so gut bewertet wurde. Man muss aber sagen, natürlich ziemlich deutlich, dass der Film eine bessere Bewertung bei Männern bekommt und auch viel öfter von Männern gesehen wird. Weil The Room auch sehr als Kultfilm gefeiert wird. Also kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass der eher so in so einem Kumpelkreis dann auch geschaut wird und dann eben auch jetzt der Disaster Artist eher so im Kumpelkreis geschaut wird und dann weniger von Frauen. Und man merkt auch, je jünger der Zuschauer, desto besser die Bewertung. Also bei älteren Leuten ist der halt nicht mehr so gut angekommen. Das kann aber auch sein, dass das eben daran liegt, dass The Room so ein popkulturelles Phänomen ist der letzten Jahre. Und der einfach bei älteren Leuten dann noch nicht so angekommen ist.
Kann sein. Hast du den Film schon gesehen, The Room?
Nein, nein. Aber ich komme dann nochmal dazu. Also ich frag dich ja, weil du meintest, du hast den schon mal gesehen.
Ja, ich habe Teile davon gesehen. Ja. Die kamen schon mal im Fernsehen. Und ich war so verwundert und habe das halt nicht mehr weitergeguckt.
Okay.
Aber da kann ich mich sofort dran erinnern, ne? Wenn es jetzt um Disaster Artist geht. Da musste ich dran denken.
Ja, da kommen wir ja dann nochmal dazu. Der Film ist von James Franco. Er ist bekannt aus 127 Hours und Ananas Express zum Beispiel. Also er spielt ganz oft mit Seth Rogen zusammen. So auch in dem Film. Genau. Also der hat ihn quasi auch wieder mit reingeholt.
Die alten Spider-Man-Filme.
Genau, stimmt. Da hatte ich den gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das, worauf ich den immer nur reduziere, ist Ananas Express. Ich weiß nicht, wenn ich den sehe, sehe ich Ananas Express. Also keine Ahnung, wieso. auf jeden Fall, er ist Regisseur, wie gesagt, und spielt auch die Hauptrolle. spielt diesen Tommy Wiseau. Sein Bruder spielt quasi die zweite Hauptrolle. Das ist dieser Craig, also spielt den Craig, der auch das Buch geschrieben hat. Und Wie wir schon gesagt hatten, geht es in dem Film eigentlich nur um die Produktion vom Film The Room, der eben dieser Kultfilm ist. Und genau, da geht es halt darum, wie quasi Craig nach L.A. gekommen ist, wie die beiden sich angefreundet haben. Ich glaube, das können wir jetzt alles so ein bisschen erzählen, weil das ist nicht viel gespoilert. Das ist eigentlich alles schon am Anfang vom Film. Also wie jetzt Craig als Schauspieler nicht erfolgreich ist. Tommy Wiseau nimmt ihn so ein bisschen unter die Fittiche, lässt sie bei sich wohnen, versucht ihm irgendwas beizubringen, was auch immer das ist, was er ihm da versucht beizubringen. Versucht ihn so ein bisschen selbstbewusster zu machen. Und die tingeln dann rum und versuchen eben Fuß zu fassen in L.A. und kommen da nicht so ganz zurecht und werden überall nur abgelehnt, weil sie auch halt, weil gerade Tommy so ein bisschen anders ist, ein bisschen merkwürdig, ein bisschen aneckt. Und da macht er sich so halt die Gedanken, okay, ich produziere jetzt halt einen Film und ich nehme Craig quasi mit so als Hauptrolle rein. Und dann geht es eigentlich den ganzen Film drüber, nur wie die diesen Film produzieren. Und ich muss sagen, dass das für mich, weil ich den Film halt nicht kenne oder The Room halt nicht kenne, irgendwie nicht so rübergekommen ist, als wenn man das wahrscheinlich kennen würde. Oder? Also du meintest ja, du kennst Teile davon oder Szenen davon und dann kannst du da wahrscheinlich eher reindenken und für dich ist das halt eher so eine Sache, das ist wie so ein gefilmtes Making-of, wo du halt so ein bisschen den Charakter dahinter siehst, wo du die Schauspieler dahinter siehst und vielleicht mitbekommst, warum der Film ein Kultfilm ist oder warum der Film so schlecht ist. Kannst du da ein bisschen was genau drüber erzählen?
Über den Originalfilm?
Ja.
Oder?
Und was du mitbekommen hast im Film, also jetzt im Disaster Artist, was halt da so schiefgelaufen ist und sowas.
Oh, puh. Also das ist schwierig, weil also den Original The Room Film, ich weiß gar nicht, von wann der ist, den habe ich halt mal im Fernsehen gesehen und da habe ich halt, keine Ahnung, 20 Minuten geguckt oder so und ich fand das irgendwie so schräg. Ich dachte, nanu, was ist denn das nur für ein Film? Also das hat irgendwie alles nicht so hingehauen.
Ja, das stimmt, weil die ganz am Ende zeigen die ja noch so ein paar Ausschnitte beziehungsweise so Parallelen, wie es gefilmt wurde im Disaster Artist und wie es gefilmt wurde in The Room.
Genau.
Und wo du halt so denkst, Leute, was ist denn das? Das ist ja furchtbar. Das ist ja richtig, also wirklich schlecht geschauspielert.
Ja.
Und das siehst du ja auch am Ende, wenn die quasi die Kinopremiere machen im Disaster Artist. Und am Anfang gucken erstmal alle ganz verdutzt. Hä, was ist das denn? Das ist ja voll beschissen. Ja. Und die fangen halt so an zu tuscheln. Und er hat schon so, also diese Tommy Wiseau, der Regisseur und Produzent und Hauptdarsteller, der rutscht so ein bisschen in seinen Sitz rein schon und sieht so, denen gefällt das alles gar nicht. Und irgendwann fängt halt irgendjemand an zu lachen. Und lacht aber, weil es halt so schlecht ist. Also weil es halt so trashig ist. Und irgendwann lacht dann aber das ganze Publikum. Und deswegen kriegt man halt schon so mit, es kommt jetzt doch gut an, aber was ist denn bei dir los?
Was denn?
Du raschelst und rauscht ganz schön.
Ich habe gerade genossen.
Ach so.
Ich bin ja auch ein bisschen erkältet. Und ich halte immer so ein bisschen mein Mikrofon weg.
Das ist wieder hier Aufnahmequalitäten vom anderen Stern.
Ja, aber ich hoffe, unser Technikmann, der kann das alles rausschneiden.
Natürlich. Ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei der Premiere vom Film.
Genau.
Genau, weil es dann nämlich öfters darum ging, dass die Leute halt gelacht haben und er das so hingestellt hat, die verstehen das gar nicht und ist dann halt so wütend geworden darüber und so. Aber ja, mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, The Room zu gucken. Und ich glaube, das werde ich demnächst auch mal machen. Weil ich dann
nämlich Dino, das wirst du bestimmt bald machen, weil, wie gesagt, wir haben ja an keinen gerettet, ne?
Möchtest du sagen, dass ich dann The Room schauen muss, wenn ich Kant verliere?
Naja, mal gucken.
Ja, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass wir Kant ein klassisches 0-0 Unentschieden holen.
Okay, naja, dann müssen wir mal gucken.
Ja, aber
Was ja zum Beispiel witzig ist, Zac Efron hat mitgespielt, ne?
Ja.
Zum Beispiel. Den habe ich überhaupt nicht erkannt.
Ehrlich nicht. Nö, ich fand eigentlich, dass der schon rausgestochen hat. Und Seth Rogen erkennst du ja eigentlich auch direkt am Anfang.
Ja, genau, genau. Den erkennt man schon. Ich fand das aber toll gemacht, weil ich fand das irgendwie so ein bisschen, der war ja jetzt nicht so, der hat diesen The Room, der hat den zwar schon schlecht gemacht, ne, weil das halt eben schlechter Film auch ist, ja. Aber ich finde es schön, dass der Film eben die ganzen Leute, die den Film gemacht haben, eben der Tommy Wiseau und so weiter, dass er die halt ernst genommen hat. Also ja, so, der hat genau. Die jetzt nicht so als hier, der hat sich nicht über die lustig gemacht, sondern es war halt schon eher ein Drama, ne, um die.
So das stimmt. Bisschen, ne? Und du siehst halt auch, mit welchem Enthusiasmus er dahinter ist. Und dass genau. wie wichtig ihm das ist, diesen Film so zu produzieren und wie er sich da reinsteigert und aber gar nicht mitbekommt, in welche Richtung der Film läuft. Also
ja, genau.
Jeder bei der Produktion bekommt halt schon mit, ja, das passt alles nicht und das ist ja schlecht, aber er beharrt halt drauf und wird übelst, ist halt extrem exzentrisch und rastet teilweise auch zwischendurch immer mal aus, weil das halt sein Herzensprojekt ist.
Ja. Und mich würde auch mal interessieren, woher der die ganze Kohle hat.
Aber das kommt ja nie raus. Das ist ja das Furchtbare. Ja. Die haben ja, glaube ich, geschätzt, 6 oder 8 Millionen hat der gekostet oder muss der gekostet haben in der Produktion und keiner weiß, wo das Geld herkam.
Ja.
Aber er erzählt ja auch immer, dass er relativ jung ist und er ist ja sein Alter, sagt er immer, also er ist Craigs Alter und er ist aber Anfang 20.
Ja.
Und Tommy Wiseau ist definitiv nicht Anfang 20.
Ja, ja.
Und in dem Buch stand drin, dass er behauptet hat, er ist 68 oder 69 geboren. Der Tommy Wiseau. Aber laut Immigrationspapieren ist irgendwo mal rausgekommen, der wäre wohl in den 50ern geboren, irgendwo in Osteuropa. Deswegen hat er ja auch diesen krassen Akzent, was ja auch ziemlich, schon ziemlich ins Lächerliche gezogen wird, manchmal zwischendurch.
Ja.
Was ich wiederum aber ziemlich krass finde, dass sich James Franco das eben so angeeignet hat, dass der das so krass gut dargestellt hat. Diesen Akzent sich eben anzueignen, genauso zu sprechen wie er.
Genauso. Der wurde ja auch für einen Oscar nominiert, ne?
Genau. Nee, Quatsch, nee.
Doch?
Oscar.
Bester Hauptdarsteller.
Fürs Drehbuch wurden die aber auch nominiert, glaube ich. Oder hat er nicht, hat er nicht einen anderen Preis gekriegt für besten Hauptdarsteller? Aber ich glaube, er hat irgendeinen Preis bekommen. Ja,
Golden Globe hat er gekriegt.
Genau, einen Golden Globe, aber fürs Drehbuch waren sie für einen Oscar nominiert.
Ah, okay, genau so rum war es. Genau. Also nicht, genau. Wieder Rubrik Fake News. Ja. Ne? James Franco nicht für einen Oscar nominiert.
Genau. Aber es ist eben schön, dass, wie du es eben gesagt hast, dass sich der Film halt darauf konzentriert, die Typen zu zeigen, nicht den Film oder die Produktion ins Lächerliche zu ziehen, sondern eben diesen Tommy Wiseau. Und der, also ich finde, das kann genauso gut eine Kunstfigur sein, weil mir kann keiner erzählen, dass der Typ halt wirklich so ist, wie er ist. Vielleicht war es auch einfach nur Absicht, das so hinzustellen oder er sich quasi die Rolle so angeeignet hat.
Ja, wahrscheinlich. Und ich finde auch, was ich auch krass finde, dieser James Franco, ne, der den spielt, der spielt ja auch zum Beispiel in, weiß ich nicht, ne, hier Die fantastische Welt von Oz, ne? Der Zauberer von Oz, das Remake spielt er mit, Planet der Affen hat er mitgespielt, Spider-Man, wie schon gesagt, ne? Der Ananas Express und so weiter und so fort. Aber der bringt auch fast jedes Jahr, also zumindest seit 2009, 2010, bringt er ja einen Kurzfilm raus oder auch Langfilme jetzt jedes Jahr. Ne? Drehbuchautor ist auch aktiv, Produzent, ist schon echt eine ganz schöne Leistung, was er da so macht.
Der Tausendsasser.
Ja, Wahnsinn.
Aber vielleicht kann er sich deswegen auch so in die Rolle reinfinden, weil er eben so ein bisschen ähnlich ist und er seine Projekte halt auch so enthusiastisch verfolgt.
Das kann sein, auf jeden Fall. So, was würdest du sagen, Toni? Tino?
Ja, oh Gottes Willen. Es ist, heute ist wirklich der Wurm drin.
Heute ist der Wurm drin.
Ich muss sagen, ich muss ihn nicht noch ein zweites Mal sehen. Es ist witzig zwischendurch. Es macht schon Spaß, den zu gucken, aber ich sag einfach, ich kann mir denken, dass es wesentlich besser ist oder wesentlich mehr Spaß macht, wenn du auch The Room kennst. Weil wenn du den nicht kennst, ist das für dich halt schon so ein bisschen ein komischer Typ, der halt versucht, einen Film zu produzieren, der schief geht. oder so.
Ja. Genau. Aber ich fand, hat Spaß gemacht.
Ja.
Kann man gucken, aber man muss nicht unbedingt. Aber wen es interessiert, der macht da auch nichts falsch.
Aber wie gesagt, mich würde es halt interessieren, wie sich das anfühlt, den zu gucken, wenn man The Room kennt. Das würde mich schon interessieren.
Tito, da guckt The Room.
Ja. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal verliere, muss ich ihn wahrscheinlich gucken, oder? Aber das kann sich ja noch ein bisschen hinziehen.
Naja, mal gucken. Wir wollen mal gucken, ne? Ja. Also hier, naja, Tito, ne?
Okay. Gut, jetzt ja, kommen wir, apropos Straffilm, kommen wir jetzt zu deinem.
Bitte?
Ich habe gesagt, apropos Straffilm, jetzt kommen wir zu deinem.
Genau, ja, ich hatte ja die ehrenvolle Aufgabe, Tino, und ich konnte weder meinen Ohren noch meinen Augen trauen, was ich dann da gesehen habe. Du hast mir ja Birdemic aufgegeben.
Ja.
Also Birdemic, ich will auch mal ganz kurz gucken auf IMDb, ne? Hat eine Wertung von 1,8 von 10, so ungefähr. Regie hat geführt James Nguyen. Und in den Hauptrollen sind unter anderem Alan Braff und Whitney Moore.
Aus was für Filmen sind so, die bekannt?
Oh,
wahrscheinlich nur wahrscheinlich aus Birdemic.
Aus Birdemic, genau.
Und The Room.
Und The Room. Mhm. Ja, und Tino, also da, also ich muss sagen, als Straffilm hast du da wirklich voll ins Schwarze getroffen.
Nicht die Ehre gebührt nicht mir, die gebührt unseren Zuhörern. Weil die haben sich den Film für dich überlegt.
Vielen Dank dafür, für den Tipp. Tino, weißt du noch, wer das genau gesagt hat?
Ich weiß es ganz genau, aber ich werde es hier nicht erwähnen.
So, also, ich fange jetzt erstmal an, ne? Ja. Birdemic. So.
Aber Spoiler ruhig, ich glaube, du bist der Einzige, der den jemals sehen wird.
Ich erzähl jetzt mal.
Ja.
Also, die Fahrt geht los, ne? Auf einem Beifahrersitz wird gefilmt, ne? Und das ist jetzt aber nicht so, dass er die Kamera gerade ausfilmt, sondern die hängt halt irgendwie schief vorm Armaturenbrett und filmt eigentlich mehr Armaturenbrett als Straße, die gefilmt wird, ne?
Also und, wie so eine klassische Dashcam aus Russland. Genau,
nur halt sitzt jemand auf dem Beifahrersitz und hat die Kamera auf dem Schoß.
Okay.
Und guckt aber auch nicht, was er filmt. Und das geht ungefähr 4 Minuten, ne?
Hast du gestoppt?
Naja, so ungefähr. Also Der Film geht insgesamt 104 Minuten und naja, ich sag mal 3 Minuten, weil es laufen ja diese Titles, ne, die laufen da lang. Also wer hat Regie geführt, wer hat Ton geführt und so weiter und so fort. So, und dann steigt er aus und geht in ein Restaurant, ne? Und es sind aber nochmal 2 Minuten. Und das Ganze, da fängt schon mal an, dass der Film, der ist einfach nur so schlecht, weil eigentlich ist ja ein Film Realitätsflucht, ne? Aber der Film erzählt halt die Geschichte von jemandem, der Auto fährt, von einem gesichtslosen Autofahrer und den man dann erstmal begleitet zu einem Restaurant, ne? So. Okay. Also bis dahin, ne?
Ich glaube, bis dahin kann noch jeder folgen jetzt, ja.
Bis dahin kann jeder folgen, ne? Gut. So, das nächste Problem von dem Film, das merkt man dann, wenn er dann halt ins Restaurant geht. Der bestellt nämlich was, ne? Und dann kommt nämlich der eigentliche Sound ins Spiel. Vorher war nur Musik. Und jedes Mal, wenn der Sound läuft, dann hört man alles. Also da hört man draußen die Autos fahren und Geklimper und Geklapper im Restaurant, ne? Und eben die Stimme, die was sagt, ne? Und außer wenn, aber wenn niemand was sagt, dann wird der Ton halt ausgeschaltet wieder, ne? Und dann kommt nur noch Musik.
Okay.
Und es ist geräuschlos. Ein
ganz, ganz großartiges Soundmixing.
Also so ungefähr ist der Sound. Ne?
So ähnlich wie bei unserem Podcast.
Genau. Und jetzt musst du dir noch eins vorstellen bei dem Film. Und zwar, ne, der geht ins Restaurant und sagt Hallo, ne? So. Und da sagt die Verkäuferin auch Hallo. Und die fragt dann, und möchtest du was essen? Und er sagt, ja, ich möchte gern das und das und sowas, ne? So ungefähr, ne? Und du musst dir aber jetzt dazu vorstellen, in dem Film bekommt jeder Dialog seine eigene Szene. Also es wird so lange, wie jemand sagt, wird der gefilmt.
Ja.
Ja. Also das ist ungefähr die Qualität, von der wir hier sprechen. Ne? Und jetzt will ich erstmal sagen, um wen es da überhaupt geht. Also den habe ich ja schon angesprochen. Das ist der Alan Barth. Der spielt den Rod. Und Rod, das ist ein Verkäufer, der macht Millionen-Deals. Ne? Der verkauft Sachen für 1 Million. Und gibt aber 50% Rabatt immer drauf, zum Beispiel. Deshalb verkauft das. So, dann die.
Aber jetzt die mal eine ganz wichtige Zwischenfrage. Hast du den Film im Original gesehen? Oder?
Ja, ja.
Hm? wegen der großen schauspielerischen Leistung.
Naja, man guckt ja jeden Film im Original, Dino. So, so sind wir ja, ne? Wir ja. Als Filmexperten.
Ja.
Und jetzt geht's um die
Natalie. Darf ich dir dann die Frage stellen, wo der im Original zu sehen ist?
Den kann man auf Amazon, hat Händler, die den verkaufen.
Ah, okay.
Gut. Genau. Also gebraucht ab 30 Euro aufwärts.
Weil Kultfilm so. Für Sammler.
Genau.
ich dachte schon, der kam aus Versehen mal bei Schläferz oder so. Auf Tele 5.
Das weiß ich nicht. Na, das wäre jetzt natürlich blöd gewesen. Ja. Ja, für mich jetzt ja. In dem Moment. Na gut, aber weiter geht's. Ne? So, wir sind jetzt bei der Natalie. Ne? Die ist Model. Und die lässt sich aber fotografieren in sogenannten One-Hour-Fotos. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Das ist so ein bisschen, da kriegt man halt in einer Stunde ein Foto gemacht, ne? Okay. Deshalb heißt es auch One-Hour-Foto. Ja. Das ist so ein bisschen wie jetzt bei Rossmann oder sowas, ne? Ach so. Wenn du da hingehst, ne? Auf jeden Fall lässt sie sich dort ablichten und hat eben aber, kriegt eben dadurch auch, das ist ein ganz wichtiger Handlungsstrang, ihren Vertrag bei Victoria's Secret als Model.
Wird das auch so namentlich erwähnt, ja?
Ja. Und der Rod, der verschießt sich zum Beispiel jetzt dann eben in die Natalie. Ne?
Ja.
Ja, was kann man noch sagen? Der Rod, der guckt mal Fernsehen und schaut sich die Nachrichten an. Ne? Und die Nachrichtensprecherin hat im Fernseher, im Hintergrund einen Fernseher stehen, wo halt das läuft, ne, was sie gerade sagt. Zum Beispiel redet sie über ein Formel-1-Rennen. Aber da sind auch noch die Getty Images Wasserzeichen ja. von den Videoaufnahmen drauf. So, naja, gut. Und dann ist es eben, wir sind jetzt so weit im Film, Tino, da sieht man auch zum ersten Mal nur die Vögel, ne? Und das ist, also, diese Vögel, ihr könnt euch mal einen Trailer angucken auf YouTube oder so. Das ist eigentlich eine der schlechtesten Filmanimationen, die ich jemals gesehen habe.
Aber die sind animiert.
Also, die haben einen Baum gefilmt und da schweben halt drei Vögel drumrum. Die schweben. Und bewegen aber ihre Flügel, ne? Und die Füße sind so angezogen, als ob sie gleich was packen wollten, ne? Und das ist aber eigentlich wichtig, jetzt in dem Moment sich das zu merken, weil so sieht man die Vögel immer, egal, von allen Seiten, ne? Die schweben immer in der Luft oder gleiten, je nachdem, und haben halt eben diese Haltung, ne? Und halt, wenn sie zum Beispiel angreifen, weil der Film heißt ja Pandemic. Ich greife jetzt ein bisschen vor, die greifen wir irgendwann mal an. Ne?
Ja, Filme. Aber so. Du kannst das jetzt nicht so schlecht reden. Vielleicht haben die einfach nur die Testversion von diesem Computerschnittprogramm gehabt und da gab es nur die eine Art von Vögel.
Das kann natürlich sein. Ja, es ist natürlich, eigentlich sind es Adler, aber in dem Moment gab es andere, sollen es andere Vögel sein, so aus der Natur, ne? Da haben sie die Adler halt grün gefärbt.
Okay.
Ja, genau. So. Wo sind wir jetzt? Genau. Ah ja, der Chef, der verkauft dann die Firma von dem Rod für $1 Milliarde, ne? Und das ist halt in so einem großen Gremium, sitzen dann alle und die freuen sich und klatschen, ne? Und die klatschen aber so, wie ich dir das vorhin erzählt habe, mit dem im Restaurant, wie sie essen, ne?
Ja.
Da wird jeder einzeln gefilmt, wie er klatscht. Das ist eine der längsten Klatschszenen, die ich überhaupt kenne, ja.
Aber das ist ja vielleicht auch wichtig. Also man muss es ja zeigen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man muss es zeigen, wahrscheinlich um die 90 Minuten voll zu kriegen.
Ja, aber ich denke, der geht 104.
Ja, um die 104 Minuten. Entschuldigung. Genau, 104 Minuten. Also jetzt greife ich wieder ein bisschen vorweg. Es geht um den Film so ein bisschen um die Klimaerwärmung, ne?
Ja.
Und das wird auch in dem Film so ein bisschen angeteasert. Und zwar schauen die eine unbequeme Wahrheit im Kino. Die sind zwar nicht im Kino, aber der Schauspieler sagt es halt zu seinen Kollegen. Ne? Ah, wir haben gerade eine unbequeme Wahrheit gesehen. Ah, das ist aber ein bisschen widersprüchlich, denn eigentlich muss der Film im Jahr 2020 spielen, weil der Rod ist so ein Öko-Typ, sag ich mal, mehr oder weniger. Ne? Der achtet halt drauf, was er fährt. Ne? Und er fährt ein Hybrid. Aber er fährt einen Ford Mustang. Und den gibt es eigentlich erst im Jahr 2020. Ich habe mal recherchiert. Aber die haben halt eine unbequeme Wahrheit im Kino gesehen.
Ein Ford Mustang als Hybrid.
Sagt er, dass er den fährt.
Okay.
Sagt er zumindest, ne? Na gut. So, was passiert noch? Also die zwei, die sind halt jetzt immer auf Dates, ne? Und zum Beispiel kommen sie dann auf ein Kürbisfestival. Und wahrscheinlich haben sie das halt genommen, um, ja, weil da halt wirklich ein Kürbis-Festival war. Ne? Und dann haben sie halt mal gefilmt, wie die da drüber laufen. Das sind auch schon mal wieder 5 Minuten weg vom Film. Was habe ich hier noch stehen? Am Strand. Ah ja, genau. Also am Strand, da wird dann der Ton zu einer richtigen Katastrophe. Weil man dann, die laufen am Strand lang und hören
du hast die Wellen dabei.
Die Wellen. Bitte?
Du hast die Wellen dabei, wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, man hat die Wellen dabei, die übertönen alles.
Ja.
Genau. Und also da auch im Hintergrund, ne, da ist gerade Metallsucher unterwegs und so, da stört auch keinen da. Die machen da keinen zweiten Take. Naja. Und das hier, das muss ich aber, also na gut, das eine ist halt super, das ist jetzt super witzig, weil die sind in der Bar und dann singt man ein Lied, ne? Und es geht ungefähr so, we're gonna have a party. Und er sagt da so, ja, meine Mutter steht in der Küche und wir sitzen im Wohnzimmer und und alle fragen sich, was es zu essen gibt und so hoffen, dass es was Bestimmtes zu essen gibt und dann gibt's das und alle haben eine Party.
Okay.
Ich weiß nicht, wen sie da aufgegabelt haben, aber na gut. So, was gibt's noch? Ah ja, okay. Okay. Also die zwei, die haben ein Date, ne? Und er will sie halt für sich gewinnen, ne?
Ja.
Und irgendwann ist es soweit und die zwei haben sich gefunden, ne? Und man darf auch nicht vergessen, er ist ja ein millionenschwerer Verkäufer, ne? Und hat jetzt seine eigene
Solarenergieunternehmen
gegründet, ne? Der immer Rabatt gibt, ne?
Ja.
Und Tino, du weißt natürlich, wo gehen sie da hin?
Das weiß ich nicht.
In ein Billighotel.
Ach so.
Um die Nacht zu verbringen. Genau. So, also das war jetzt schon mal die erste Hälfte des Films, Tino, die ich dir jetzt erzählt habe.
Ach, das war erst die Hälfte?
Ja? Das war die Hälfte. Und jetzt geht's aber los. Jetzt beginnt die eigentliche Pandemic. Und zwar wird das so dargestellt, also in jeder Szene sind ungefähr 20 bis 30 Vögel, die kreisen über der Stadt, in der die wohnen, ne? Und dann stürzt sich immer ein Vogel auf ein Haus. Und das Haus explodiert.
Aber immer nur einer.
Immer nur einer.
Und warum explodiert das Haus?
Na, weil die Vögel da reinstürzen.
Und die sind aber explosiv.
Ja, anscheinend.
Okay.
Anscheinend, keine Ahnung. Also auf jeden Fall passiert das, ne? Also ich muss zum Beispiel mal dran denken an die Effekte von Who Killed Captain Alex. Ne? Also das ist 5-mal besser als hier.
Das kann ich mir auch vorstellen, der hat auch ein höheres Budget.
Und du musst jetzt, Tino, und wenn wir jetzt einmal so dabei sind, ich versuche das ja so plastisch wie möglich zu erklären, ab Minute 50, ne, bis zum Ende, hört man dann immer noch so einen Sound mit dabei. Ununterbrochen. Also die Vögel, ne?
Das jetzt sind die Vögel
mit dem Bild. Ja. Die hört man jetzt immer mit, die nächsten 50 Minuten.
Okay.
So. Und der Rod, der hat jetzt leider seine Autoschlüssel verloren und geht zum Nachbarn, ne, und hofft, dass er die mitnimmt. Und jetzt sind die natürlich im Nachbarhotelzimmer und trauen sich aber nicht zum Auto raus, weil eben wegen diesen Vögeln, ne?
Ja.
Und die müssen sich bewaffnen, Tino. Und Tino, du ahnst es schon, mit was bewaffnen sie sich?
Baseballschläger.
Nee, mit Kleiderbügeln.
Was? Was?
Warum? Ja, mit Kleiderbügeln. Das ist eigentlich, das ist meine erste Lieblingsszene im Film. Also die stehen da und schlagen mit Kleiderbügeln in die Luft, ne?
Warum denn mit Kleiderbügeln?
Und um die drumherum schweben halt die Vögel.
Ja.
Die schweben so, aber irgendwie passiert nichts, ne? Keiner wird gekratzt oder kein Vogel fällt runter. Das ist eine Szene. Und danach kommt meine zweite Lieblingsszene. Da sind sie nämlich im Auto drin, Tino. Und was ist da? Na klar, da ist das Sturmgewehr. Und dann fährt das Auto los und da haben sie halt wirklich gefilmt. Die fahren halt über die Autobahn und halten das Sturmgewehr raus und der schießt einfach aus dem Auto raus. Oh, herrlich. Na gut, das waren meine beiden Lieblingsszenen. So, wie geht's jetzt weiter? Ah, kommt gar nicht mehr so viel. Die halten an einem Straßenrand und die Straße ist eben voll befahren, ne? Aber irgendwie, da ist sogar fast ein Stau. Aber da, wo die stehen am Straßenrand, werden eben nur die angegriffen.
Ja.
Von den Vögeln. Und dort stehen noch zwei Autos mit ein paar Leichen. Aber da können sie, also die von den Vögeln angegriffen worden, aber die können halt eben noch zwei Kinder rausholen. Und zwar ein Kind ist unterm Auto versteckt. Und Tino, das andere Kind, du kannst sicherlich schon ahnen, wo ist das?
Kofferraum.
im Kofferraum, genau. Naja, ein Kind ist im Kofferraum. Und das wird auch noch gerettet. So. Dann fahren sie weiter, kaufen Wasser. Aber dann ist erstmal Zeit für ein Picknick. Da steht ein alter Mann. Da gibt es eigentlich nur einen Grund dafür, warum die Vögel so ausrasten. Einmal die globale Erwärmung, die löst die Vogelgrippe bei den Vögeln aus.
Ach ja, das ist logisch.
Genau, und der unterhält sich halt mit denen am Strand, am Pier, ne? Beim Picknick. Im Hintergrund laufen die Leute lang, die Möwen sitzen am Strand, alles ist in Ordnung. Ne? Und er ist eben auch Ornithologe, deshalb glauben die das ihm auch.
Meinst Ornithologe? Aber die,
Nee. Er sagt, er ist ein Ornithologe.
Ach so.
Und die verwechseln das mit einem Ornithologen. Der sagt, er ist Ornithologe. Dido.
Quatsch.
Ja.
Gut.
Und na gut, es geht dann weiter, ne? Wie gesagt, globale Erwärmung, ne? Vogelgrippe. Und deshalb fährt dann der alte Mann auch weg in seinem Truck mit Anhänger. Und ja gut, da gibt es noch eine Busattacke von einem Doppelstockbus. Da sitzen halt die Leute drin. Und der eine Typ holt sein Sturmgewehr raus und schießt halt die Vögel ab, die vor dem Doppelstockbus rumfliegen. Durch ein Wunder überlebt jeder im Doppelstockbus den Beschuss. Und die aber rauskommen, die werden irgendwie vollgeschissen von den Vögeln. Das ist irgendwie total auch vollkommen.
Ist das aus Säure?
Ja, vielleicht ist das irgendwie vielleicht ist das ja der Vogelgrippe-Virus. Das kann natürlich sein. So, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, die kaufen Wasser, ne? Jetzt kaufen sie nochmal Wasser. Ne? So. Dann werden sie versucht auszurauben. Sie auszurauben, entkommen aber knapp und kommen zu einem Bach. Dino, und was wollen sie holen? Wasser.
Wasser.
Na klar. Die haben noch nicht genug Wasser. Die brauchen noch mehr Wasser. So. Jetzt kommen wir ganz kurz vom großen Finale. Muss ich noch was ansprechen? Und zwar sind die nun wieder an einem Strand angelangt. Ne? Und aber in dem Van, den sie fahren, haben sie auf einmal eine Angel gefunden und einen Kochtopf. Und das ist ja klar, ne? Der Rod, der geht angeln, und die Natalie, die sammelt Seegras aus dem Meer. Hm. So. Und da sieht man dann zum Beispiel, wie der Fisch, der wird unausgeweidet dann gekocht. Aber keiner will ihn dann so richtig essen. Na gut. Aber Tino, jetzt komme ich noch zum ganz großen Finale vom Film. Die Vögel kommen vom Meer, ne?
Ja.
Und die Gruppe, die kann sich gerade so retten zu ihrem Auto, ne? Und da fliegt schon ein Vogel gegen die Windschutzscheibe, ne?
Ja.
Und dann sieht man dann die Vögel dann 2 Minuten lang wegfliegen und die gucken denen an den Strand hinterher.
Das ist Ende.
Das ist Ende.
Hm. Hm. Also, das klingt für mich eigentlich so danach, dass du den zweiten Teil auch noch sehen möchtest.
Da gibt es auch einen zweiten Teil.
Ja, es gibt auch einen dritten.
Naja, mal schauen.
Hm.
Mal gucken.
Also,
ich bedanke mich nochmal, ne, bei dem Fan.
Ja.
Falls ich irgendwann mal dahinter komme.
Gebe ich so gerne weiter. Auf Wikipedia steht aber, dass der Film nur 90 Minuten geht. Hast du vielleicht den Director's Cut gesehen?
Ach, sorry. Ja, ich habe Birdemic auf IMDb auf und auf Wikipedia hatte ich gerade noch der Disaster Artist aufgeschlagen.
Okay.
Und der hat Disaster Artist, geht 104 Minuten.
Aber jetzt macht es auch Sinn, dass man irgendwie auf 90 Minuten kommen will.
Genau, ja.
Gut.
Ja.
Das aber war das. Also nach deiner Erzählung her klang das schon so, als ob da jeder Film aus Nollywood noch besser wäre.
Auf jeden Fall.
Aus Uganda.
Auf jeden Fall. Also Nollywood, nee, du meinst Wakaliwood.
Ich meine Wakaliwood, aber Nollywood wahrscheinlich trotzdem.
Ja, Nollywood weiß ich nicht, hier hast du ja den Film geschaut, aber Wakaliwood ist auf jeden Fall 10 Klassen besser.
Ja.
Wakaliwood kann man empfehlen, das ist witzig. Aber der Film ist halt echt krass, der ist super nervig. Aber na gut, wie gesagt, bis auf meine beiden Lieblingsszenen, da habe ich gut gelacht, aber ansonsten, da kannst du echt nur mit dem Kopf schütteln und sitzt davor und denkst du, das ist nicht euer Ernst.
Also keine klare Sehempfehlung.
Nee.
Schade.
Ja.
Bei Wakaliwood konnten wir es wenigstens unseren Zuhörern noch empfehlen.
Ja. Okay. Naja, da hat man mal eine Perle gefunden, ne?
Ja, das stimmt. Wie geht's da eigentlich weiter? Gibt's da schon neue Infos? Wer nun Captain Alex getötet hat?
Oh, keine Ahnung. Ah, da gibt's bestimmt eine Fortsetzung.
Ja.
Oder?
Bin gespannt. Ich glaube, wir schauen mal bis zur nächsten Folge, ob wir da was rausfinden.
Ja, klar.
Gut, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende, oder?
Ja.
Fehlen nur die Hausaufgaben bis zur nächsten Folge.
Genau.
Ja. Magst du anfangen?
Ja, ich habe an einen Weihnachtsfilm gedacht, Tino.
Ja, ja. Mitten im Mai.
Ich habe mir gedacht, ich habe mir nämlich, ich habe zu Weihnachten habe ich einen Trailer gesehen von einem Film. Den habe ich dann aber komplett wieder vergessen. Und dann habe ich den jetzt gesucht und habe den Namen ewig nicht gefunden. Jetzt habe ich ihn gefunden. Kennst du Better Watch Out?
Nee.
Dann gebe ich dir den auf.
Better Watch Out. Von wann ist der?
Hm. Der ist noch gar nicht so alt. Das müsste in den letzten Jahren müsste gedreht sein.
Okay. Der sagt mir gar nichts. Und du sagst, es ist ein Weihnachtsfilm.
Ja.
Okay. Bin gespannt. Ich schau da mal nach.
Also das ist sowas wie Home Alone, ne? Kevin allein zu Hause.
Okay.
Ah, von 2017 ist der.
Okay. Ich bin gespannt. Ich hätte für dich, kennst du Kids? Aus den 90ern.
Nee.
Sagt dir der was? Nee.
Nee.
Da wird der jetzt auch nichts sagen. Da gibt es nämlich jetzt einen relativ aktuellen Film. Ich glaube, das ist das Regiedebüt von Jonah Hill. Ich glaube, müsste Jonah Hill sein. Der Dicke aus Superbad.
Ja.
Der hat nämlich den Film mit 90s gemacht. Der sollte so in die Kerbe von Kids schlagen. Also da geht es um Jugendliche, die in den 90ern aufwachsen.
Ja,
viel um Skateboard fahren, viel um die Popkultur in den 90ern. Ich weiß, dass du in den 90ern schon relativ alt warst, aber vielleicht interessiert der Film dich ja trotzdem.
Danke, Tino, genau.
Mhm. Also mit
machen wir das so.
90s. Müsste relativ aktuell sein, also den dürftest du ganz gut eigentlich bei deinem Filmverleih bekommen.
Perfekt.
Alles klar. Dann war es das für dieses Mal.
Ja.
Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Macht's euch noch gemütlich.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.